Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. Januar 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Hitler.
Einer Woche Gaza-Deal.
Belarus.
Trump Woche 1.
Tollen Sachen aus Dubai.
Renten.
Holgi hat sich Schokolade gekauft. Ja. Donald Trump.
Schamjaft zu Syrien.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich bin ja mal gespannt, weil ich dachte, hätte jetzt nicht gedacht, dass du auch Donald Trump mitbringst. Du willst doch immer darüber nicht drüber reden, immer, denke ich.
Ja, darüber wollte ich reden.
Ah ja, sehr gut, sehr gut.
Aber erst wollte ich noch einen Nachtrag aus den Kommentaren zum Besten geben, für den Fall, dass du es übersehen haben solltest.
Ja.
Thomas schrieb in die Kommentare, kurzes Update zur Viruslast im Abwasser. Das Monitoring beim BMG scheint wieder auf dem aktuellen Stand zu sein. Infektionsradar.gesund.bund.de.
Juhu.
So.
Sehr gut. Und ich habe auch noch ein kleines Update, nämlich zum Thema Sublimation auf dem Balkon.
Ja, Entschuldigung.
Mhm. Ich habe ja von Utopia lernen dürfen, dass man auch bei Minusgraden die Wäsche raushängen kann. Und der Trick eben ist, dass dann das Wasser in der Wäsche erst gefriert und dann direkt vom festen Zustand in den gasförmigen übergeht. Sublimation. Herrlich. Und tatsächlich funktioniert das. Ich habe ja gesagt, ich mache mal den Selbstversuch, habe jetzt 2 Wochen das gemacht. Es hat beim ersten Mal, also ich habe irgendwie Samstagmorgen die Wäsche aufgehängt, Sonntagabend war sie trocken, was ich total in Ordnung finde. Mhm. Also so von der Zeit, die es gedauert hat. Da waren aber auch wirklich Minusgrade. Jetzt ist es immer mal wieder so bisschen plus, bisschen minus, hin und her. Und dann dauert es länger, dann werden die Sachen nicht so schnell trocken. Dann muss man auch echt aufpassen, also jetzt geht es gar nicht mehr ins Minus. Und ich habe das Gefühl, das, was da jetzt draußen hängt, schon seit 3 Tagen oder so, das hole ich wohl dann bald mal rein, um es hier fertig zu trocknen.
Bevor es am Stinken fängt, meinst du?
Das tut es Gott sei Dank irgendwie da draußen nicht. Also dadurch, dass es permanent der frischen Luft ausgesetzt ist, das scheint dem Verschimmeln und Vergammeln irgendwie entgegenzuwirken, ist so mein Eindruck, weil vielleicht auch mal ein frisches Lüftchen durchweht oder so. Aber ich hätte schon gern, dass es jetzt mal bald trocken ist. So, deswegen, naja. Kommen wir zur skurrilen Nachricht. Und zwar schrieb Zeit Online, aber auch viele andere Medien, von folgendem Phänomen. Rechtsextremist Liebig heißt jetzt Maler Svenja.
Mhm.
Mhm. Was hat es damit auf sich? Also, es gibt einen Neonazi, der heißt Sven Liebig.
Hieß.
Und was er aber immer noch tut, ist es, er liebt es zu beleidigen, provozieren und auch gerne rumzuopfern. Ja, das
ja klar, was Nazis halt so machen.
Ja, genau, was sie halt so gerne machen. Ja. Und der wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Der ist ein verurteilter Straftäter, unter anderem wegen Volksverhetzung. Der hat auch mal am Rand von so einer Corona-Demo, also diese Querduli-Demos, hat er einen Fotografen vermöbelt. Da ist er gerade vor Gericht in Berufung gegangen, weil er eigentlich 7 Monate, glaube ich, auf Bewährung schon bekommen hatte. Also kurz, der ist ein verurteilter Neonazi und er will jetzt aber gerne Svenja heißen. Entschuldige, habe ich aus Versehen misgendert. Und das ist komisch, weil in der Vergangenheit diese Person auch schon mal gemeint hat, queere Menschen seien Parasiten. Und vor einem Transfaschismus hat die Person auch gewarnt. Nimmt jetzt aber das Selbstbestimmungsgesetz, das ja seit November in Deutschland gilt, für sich selbst in Anspruch und möchte jetzt gerne Maler Svenja genannt werden. Und die Springerpresse springt natürlich gern über dieses Stöckchen, das ist klar, aber leider auch so einige transfeindliche sogenannte Feministinnen, die da jetzt den Beweis drin sehen wollen, dass ihre Warnungen jetzt ja eintreten. Ja, als nächstes kommt dann Svenja Maler in den Frauenknast so ungefähr und vermöbelt dann da die armen Frauen.
Das will ich mal sehen. Ja, die Wurst, die kriegt doch als erstes den Arsch versohlt. Ja, gut.
Ja, aber stimmt halt auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Liebig jetzt dann, wenn dann überhaupt eine Verurteilung und Knast und so weiter kommen, im Moment sieht es nicht mal so aus. Also wie gesagt, es war 7 Monate auf Bewährung. Aber es kann ja sein, dass das so weitergeht mit der Biografie und das weiterhin zu Straftaten kommt und so.
Eben.
Dann ist es trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass die Person im Frauenknast landet, weil es halt eine reine Provokation ist. Also der Christian. Das ist halt
Proof of Concept, ne? Wir haben euch ja immer gesagt, man muss nur seinen Geschlechtseintrag ändern und dann kann man aufs Frauenklo gehen und kann da die Sau rauslassen.
Genau so.
Ja. So, und das wollen sie jetzt halt beweisen, diese ganzen rechten Spinner. Das ist ja was, das ventilieren die seit Jahren auf ihrem sozialen Netzwerk da drüben. Das,
ja.
Funktioniert halt, ne? Weil diese ganzen, also alles, was da so rechts und gehässig und sonst wie ist, die funktionieren halt sehr gut über Pars pro Toto, ne? Die machen aus punktuellen Ereignissen strukturelle Ereignisse.
Mhm.
Das passt genau dahin. Und der Axel Springer Verlag unterstützt sie natürlich darin, sowohl personell als auch publizistisch.
Jo.
Also personell, indem sie nicht verhindern, dass ihr Personal privat natürlich nur privat hetzt. Also die hetzen ja nicht öffentlich, die hetzen ja nur privat.
Ja, tatsächlich, also queer.de finde ich ganz cool, hat gesagt, wir werden weiter Sven Liebig schreiben, weil die begründen das so, also es laut dem Selbstbestimmungsgesetz darf eine Person oder darf der frühere Geschlechtseintrag oder auch Name einer Person nicht einfach preisgegeben werden. Das ist das sogenannte Offenbarungsverbot im Selbstbestimmungsgesetz, was natürlich verhindern soll, dass jemand gegen seinen Willen geoutet wird und dann vielleicht auch gemobbt oder sonst irgendwas. Jetzt hat aber Liebig selbst in den Medien thematisiert, ne, dass es diese Änderung gab und jeder kennt den alten Namen. Und bei öffentlich relevanten Personen gibt es eben auch Ausnahmen in diesem Gesetz.
Ja.
Geht natürlich trotzdem schon mit einem Anwalt dagegen vor, ist ja klar.
Ja, natürlich.
Und Christian Rath, der schreibt für die Taz und ist Jurist, der schreibt, wer das Geschlecht nur zu Provokationszwecken ändert, der wird im Strafvollzug voraussichtlich weiter als Mann behandelt. Zitat Ende.
Nur Provokation ist jetzt natürlich was wir diesem Vogel, oder ist es eigentlich, wie heißen denn weibliche Vögel eigentlich?
Vogel.
Was wir diesem Vogel zuschreiben. Letztendlich machen wir damit nichts anderes, als was diese Vögel Transpersonen zuschreiben.
Ja, sicher.
Die haben sie ja nicht mehr alle. Also irgendeine, ich sag mal, kognitive Motivation dahinter sehen und sagen, der will sich ja besonders einfach machen, weil Frauen haben es ja so leicht und weiß ich nicht, was es da alles für Argumente gibt.
Hm.
Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, das ist nur Provokation, machen wir im Grunde nicht viel anderes, als was die Rechten auf Twitter veranstalten.
Sie wollen gerne, dass es so aussieht, als sei es nichts anderes. Das glaube ich. Ich glaube aber, es ist schon was anderes, weil, also die Motivation eben tatsächlich eine Rolle spielt. Was ist die Motivation?
Ja, kannst du ihm in den Kopf gucken? Ihr in den Kopf gucken?
Das stimmt. Du hast recht. Es gibt bestimmt auch Transnazis. Das ist korrekt. Aber dann müssten wir es jetzt halt dann auch wirklich komplett durchziehen und dann sollten jetzt auch alle Nazis Svenja wie eine Frau behandeln. Und,
natürlich. Und was übrigens interessant ist, also du sagst dieses, also den alten Namen zu nennen, also das sogenannte Deadnaming, zu begründen mit öffentlichem Interesse, ne? Weil Sven Liebig ist ein bekannter Neonazi, darum kann man das immer wieder dazu schreiben. Irgendwann hört das auch mal auf. Es gab mal eine, man nennt diese Leute Kiezgröße, Kalle Schwensen. Kalle Schwensen, Kiezgröße in Hamburg, und der wurde sehr lange Negerkalle genannt. Und ist rechtlich dagegen vorgegangen. Also er ist juristisch dagegen vorgegangen, hat gesagt, das ist, ne, das ist irgendwie eine Sache aus den 60er oder aus den 70er Jahren, da ist mir dieser Name angehängt worden. Ich will das nicht mehr. Und hat, soweit ich das mitgekriegt habe, erfolgreich weggeklagt, dass er jemals wieder so genannt werden darf.
Mhm.
Und das finde ich wirklich faszinierend. Also dass das irgendwann geht das. Kann also sein, dass dieser Neonazi irgendwann tatsächlich ein Neonazi ist.
Naja, okay.
Wo wir gerade beim Thema sind, Hitler.
Mhm.
Also, am Montag, da haben sich die Moronen einen neuen König gegeben.
Mhm.
Donald Trump heißt er, also der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Ich muss auch mal mit diesen komischen Zuschreibungen aufhören, weil Nur eine Sprache, die den Krebs hat, neigt zu Neubildungen, hat, glaube ich, Karl Kraus mal gesagt. Und eigentlich möchte ich gar nicht so gerne, dass meine Sprache den Krebs hat.
Ja.
Weil die Sprache der Gehässigen den nämlich schon hat.
Ja, voll.
Schau dich in den Socials um, guck dir die Postings von Gehässigen an, was die für Wortneuschöpfungen machen, wie sie Namen verdrehen und Namenswitze machen mit irgendwelchen Leuten und so. Vielleicht sollte man das lassen.
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe heute erst von den Kreuzfahrtboomern geschrieben.
Naja, nee, das ist ja...
Es ist aber Zeichenverkürzung schuld, so.
Ja, und ich meine das auch eher so, also es gibt halt so Figuren, die immer und immer wieder auf irgendwelchen selbst ausgedachten Fake-Namen rumreiten für irgendwelche Personen oder Institutionen oder sonst irgendwie was. Mhm. Natürlich fällt mir jetzt gerade nichts, egal. Jedenfalls hat Amtseinführung, bla bla, wir erinnern uns, der Dolmetscher... Der ARD hat vergessen, die Räuspertaste zu drücken, als er in der Regie nachfragen wollte, wie lange er denn diesen Drecksjob noch wird machen müssen. Und zwar nicht die Rede zur Amtseinführung, sondern danach hat er so eine Rede vor seinen Fans gehalten, ja. Und hat wie immer geredet wie ein Dementer. So, der hat geredet wie ein Dementer. Ich weiß, mein Vater ist dement, der redet genauso.
Mhm.
Witzigerweise, also ne, weil was Trump ja macht, natürlich soll man, ich weiß, ich bin weder bin ich Psychologe noch sollte man so Ferndiagnosen machen, aber was ich wirklich frappierend finde ist, Trump, also so ein Präsident, der könnte ja nach vorne argumentieren, in die Zukunft gucken, ne?
Mhm.
Ich mach dies, ich mach das. Was der aber
hat er auch
mindestens gemacht. Zur Hälfte macht, ist, der guckt in die Vergangenheit.
Mm.
Ich habe das gemacht, der hat mir das angetan, das.
Mm-hmm.
Das fühlt sich so an, als würde bei dem im Kopf so viel von der Vergangenheit rumspuken, dass der das selbst nach 8 Jahren immer noch für absolut akut hält.
Ja.
Und das ist was, das sehe ich bei Dementen auch. Das ist ein ganz witziges Schnurz. Also. Quasi dement rumgefaselt, der Dolmetscher hat gesagt, sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß noch bleiben? Mit anderen Worten, wann schalten wir hier weg, damit ich aufhören kann, Gestammel zu übersetzen, weil Gestammel lässt sich nicht gut übersetzen. Danach gab es dann noch eine Veranstaltung, auf der Elon Musk aufgetreten ist und so richtig auf die Kacke gehauen hat, weil natürlich Elon auch gerne noch ein bisschen Presse von diesem Tag abkriegen wollte und das nicht einfach nur Trump überlassen wollte. Elon Musk hat auf der Bühne einen Hitlergruß gezeigt.
Mhm.
Und damit hat er genau die Presse gekriegt, die er haben wollte. Irgendwie hatte ich das Gefühl an dem Abend, dass Trump kein Thema mehr war. Das fand ich schon ganz interessant. Also die Amtseinführung war kein Thema mehr. Was dann allerdings sehr schnell Thema geworden ist, ist die Ausrede. Es war ja gar kein Hitlergruß. Ja? Elon Musk behauptet selbst, dass es kein Hitlergruß war. Seine Jünger behaupten das natürlich auch. Und die ganzen Opportunisten, so die ne, Publizisten aus Berlin.
FAZ am besten. War es ein Hitlergruß oder eine autistische Geste?
Ja. Ja, dieses Autistending, das ist irgendwie, das hängen sie ihm ja immer an, ne? Also, weil er irgendwann mal gesagt hat, er sei Autist. Und jetzt müssen wir natürlich, und wir wissen ja alle, Autisten sind komplett geisteskrank und schwachsinnig. Und darum muss man denen ja alles durchgehen lassen.
Machen auch aus Versehen den Hitlergruß. Ständig.
Genau. Und bauen Autos, fliegen zum Mond und weil, also das ist wirklich die dämlichste, also das ist wirklich das Dümmste, was ich je gehört habe. Nein, der ist Autist, der hat das gar nicht unter Kontrolle. Natürlich hat er das unter Kontrolle.
Er hat es ja auch zweimal gemacht. Er hat es ja einmal nach vorne gemacht und dann hat er sich nochmal umgedreht und es nochmal gemacht, um sicher zu gehen.
Davon auch mal abgesehen, das ist nicht das erste Mal, dass dieser Typ auf so einer Bühne steht und spricht und die Leute zu begeistern versucht. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass dieser Typ dadurch auffällt, dass er rechtsextreme Positionen einnimmt. Natürlich ist das ein Hitlergruß.
Ja,
verdammt nochmal. Also das mit dem Autismus, das kannst du Trumps Oma erzählen oder so. Dann gab es noch eine Ausrede. Das war nicht der Hitlergruß, sondern das war der römische Gruß.
Ah, ja, dann.
Ja, wird immer gerne genommen. Problem ist, den römischen Gruß gibt es gar nicht. Es gibt sogar ein ganzes Buch. Da kannst du nachlesen, dass es den römischen Gruß nicht gibt. Den Link dazu, es gibt es als PDF, den tun wir in die Shownotes. Diese Geste, also der Hitlergruß, ist zum ersten Mal überhaupt auf einem Gemälde im 18. Jahrhundert aufgetaucht. Ab dem 19. Jahrhundert ist das Ding dann ein bisschen größer und bekannter geworden. Noch mehr Gemälde, Morituri, Te Salutant und sowas, kennen wir ja vielleicht alles. Und Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich dann die italienischen Faschisten genau diese Geste genommen, weil die italienischen Faschisten gerne auf die 1000-jährige Tradition des römischen Imperiums rekurrieren. So ein bisschen wie unsere Nazis immer so die 1000 Jahre deutsche Geschichte, die es im Übrigen auch nicht gibt. So, das haben sich also die Nazis angeeignet. Naja, und der Rest ist Geschichte, den kannst du dir in alten Familienbildern angucken.
Also sozusagen, diese römische Grußausrede heißt, nein, nein, das ist nicht der Gruß der deutschen Faschisten, sondern der italienischen Faschisten.
Nein, es ist auf jeden Fall ein faschistischer Gruß. Eben.
Also, so. Frau Messe,
das hat mit Rom überhaupt nichts zu tun. Das bilden die sich alle ein, weil sie irgendwie ein Gemälde von keine Ahnung wem kennen, wo Cäsar gemalt wird und Hitler ruft. Und die ganzen Bleppos begreifen überhaupt nicht, dass dieses Gemälde nicht von vor 2500 Jahren ist, sondern von vor 250. So. Mm. Es ist kein römischer Gruß, den gibt es nämlich so nicht. Es ist in jedem Fall ein faschistischer Gruß. Und was er damit gemeint haben könnte, erkennst du ja außerdem noch daran, auf welche Art er sich distanziert hat. Nämlich gar nicht. Yeah. Außer, dass er irgendwo in einem Posting, ich habe es nicht rausgesucht, weil ich da auch nicht unbedingt hin will, es ist mir dann irgendwann mal in die Timeline woanders gespielt worden, bei seinem Idiotensauger X hat er behauptet, das war kein Hitlergruß, stellt euch mal alle nicht so an, bei euch ist ja jeder Hitler. Das ist keine Entschuldigung, ist keine Distanzierung, weil da nämlich hinreichend Platz bleibt für eben die üblichen Rechtsextremen, also diese ganzen Arschgesichter und die rechtsextremen Arschgesichter. Und genau das kannst du über alle Socials jetzt gerade sehen. Ständig macht irgendjemand den Hitlergruß, sei es um Mutti zu provozieren, weil vor Vati hat man in solchen Kreisen natürlich viel zu viel Schiss, um sowas zu machen. Sei es um irgendwas zu beweisen, sei es um die Progressiven zu ärgern, sei es. Aber da kommst du halt nicht raus. Das war ein Hitlergruß. Oder ein faschistischer Gruß. Und ist ja jetzt nicht so, dass ausgerechnet Elon Musk Antifaschist wäre.
Tja, leider nicht. Was ich auch noch einen guten Hinweis fand von Annika Brockschmidt war, wenn du dir nicht sicher bist, ob jemand was Faschistisches getan hat, dann guck dir an, wie die Faschisten drauf reagieren.
Ja.
Und wenn die das feiern und sich freuen, dann hast du eigentlich deine Antwort.
Ja, bei solchen Sachen vielleicht. Es gibt dann ja auch immer diesen Witz, Hitler hat auch Brot gegessen, wir sollten Brot verbieten. Vermutlich muss man da dann auch noch ein bisschen differenzieren.
Ja,
aber im Prinzip hat sie natürlich recht. Ja.
Wir bleiben bei Donald Trump.
Okay, ich wollte auch gerade sagen, wo wir gerade bei Trump sind, aber dann mach du doch einfach mit Trump weiter, damit ich dann danach sagen kann.
Ich will nicht über Trump reden.
Wo wir gerade bei Trump sind.
Also wir haben es ja alle gesehen, Donald Trumps Amtseinführung. Und irgendwie ist allein in diesen ersten 48 Stunden irre viel passiert. Also Dutzende Dekrete, auf Englisch Executive Orders, wurden unterzeichnet von ihm. Fast 1600 Menschen wurden begnadigt, darunter auch etliche Straftäter, die beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 21 dabei waren. Es gab wieder alle möglichen Drohungen in alle möglichen Richtungen, also auch Drohungen im Sinne von hier territoriale Ansprüche an das Land anderer Länder. Also das hatten wir ja auch schon vor der Amtseinführung. Und alles in allem, das fand ich besonders gut beim Guardian zusammengefasst, kann man sagen, und ich zitiere jetzt den Guardian, es ist die Herrschaft von König Donald. Jetzt hat ein Volk, das vor grausamen Monarchen geflohen ist, seine eigene Monarchie. Mhm. Super Start. Und ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Tage so ein bisschen überwältigt gefühlt von all dem. Also es war so zack, 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 so wahnsinnig viel in so wahnsinnig kurzer Zeit. Und darum habe ich dann Christian Fahrenbach angepinkt. Christian ist Krautreporter, als den kennt ihr ihn vielleicht. Er ist auch Podcaster, lebt seit 11 Jahren in den USA, hat also schon 5 Amtseinführungen miterlebt und schreibt in seinem Newsletter WTH Amerika recht launige Analysen. Das ist die eine Empfehlung, wenn ihr gerne lest, wenn ihr lieber hört. Er hat auch einen Podcast, der heißt Bei Burger und Bier zusammen mit Bastian Hartig.
Und ist gelegentlich auch mal Gesprächspartner im Podcast. Holger ruft an.
Ah, du hast auch schon mit ihm gesprochen.
Ja, mehrfach.
Hm. Ja, und ist auch einfach also ein ziemlich launiger Typ, den man gerne liest, gerne hört und den ich gerne mag. Und wie gesagt, ich habe ihn halt vor allem angefragt, weil ich so überwältigt war, so, wo fange ich denn jetzt an? Wie sortiere ich denn das jetzt alles? Wie kann ich denn das für die Wochen der Morgen aufbereiten? Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht schon Teil
der Strategie ist.
Strategie ist. Und das ist.
Exakt.
Das ist auf jeden Fall eine Strategie, auch eine Strategie, die Steve Bannon auch, also das ist nicht keine geheime Strategie. Steve Bannon ruft ja auf, flood the zone with shit. Ja, und die Idee, und das auch wieder ist ja bei vielen autoritären Systemen so, die Idee ist, so viel Misstrauen zu streuen, dass die Menschen denken, eigentlich kann ich niemandem trauen. Und es passiert so viel, dass vielleicht dann auch die Seite, die eigentlich zur Opposition bereit wäre, sich zurückzieht aus dem Diskurs, aus dem Handeln, aus der Opposition sozusagen. Und ja, man muss da aufpassen, wie man damit selber dann umgeht. Ich finde, eine Lösung ist zu sagen, ich gönne mir ganz, ganz viele Themen, um die ich mich nicht kümmere und suche mir ein oder zwei aus, die mir wichtig sind. Aber das andere lasse ich nicht so an mich ran, so, obwohl es dazu ganz viel Lautes gibt, ja.
Und ich finde, da hat er sehr schön zusammengefasst, wie die Wochendämmerung funktioniert übrigens an der Stelle. Und das geht noch weiter und so, wir haben vor allem auch dann darüber gesprochen, was wirklich wichtig ist, also wo man eben nicht so wegschauen sollte. Und all das ist ein langes Gespräch geworden. Ich habe ihn angefragt für 20 bis 30 Minuten. Und ich so, ach, dauert bestimmt nicht länger als 20 bis 30 Minuten. Es war fast eine Stunde, die ich dann morgen genau als Sonderfolge veröffentliche, also Samstag.
Interessant übrigens ist, dass unsere Presse fast ausschließlich den Begriff Dekret benutzt.
Ja.
Das ist ein Begriff, der eigentlich im 20. Jahrhundert schon nicht mehr benutzt worden ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum tun die das? Warum nennen die es nicht Erlass oder Verordnung, so wie es bei uns heißt?
Ja.
Das wüsste ich gerne mal, was das ist. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Vielleicht ist es auch einfach nur der übliche Herrentrieb. Der erste hat es geschrieben, alle anderen schreiben davon ab. Die FAZ sowieso, weil Dekret klingt gebildeter. Man
klingt
weiß es
nach Cäsar.
Genau, und was du sagtest, die Überwältigung, die du da hast, ne? Die habe ich auch. Und ich befürchte, dass wir jetzt 4 Jahre lang jeden Tag diese Trump-Exegese und diese komische Konjunktivberichterstattung über uns ergehen lassen müssen. Was hat Trump eigentlich vor? Was würde das bedeuten? Was, ne, hätte, könnte, wollte Trump und, weil es nämlich auch ja letztlich einfacher ist, wegen der Aufmerksamkeitsökonomie über jeden Furz zu berichten, dass er gefurzt wurde,
ja,
als halt einzuordnen, was tatsächlich passiert, welche Auswirkungen das hier auf uns hat, welche Auswirkungen, ne, das ist ja eigentlich, also Nachrichten über die Welt lese ich vor allen Dingen dann gerne, wenn sie mir erzählen, was es für mich bedeutet.
Ja.
Weil sonst ist mir eigentlich Schnurz egal, ob in, Achtung, China ein Sack Reis umfällt.
Oh.
Naja, aber wenn sich das unmittelbar auf die Reispreise hier bei mir auswirkt oder irgendwelche anderen unmittelbaren Auswirkungen hat, dann finde ich das eine gute Berichterstattung. Ansonsten könnt ihr es eigentlich auch lassen, denke ich mir jedes Mal. Und
ja, vor allem, das Ding ist ja auch, der erlässt ja wahnsinnig viele Verfügungen, schreibt die Süddeutsche übrigens. Und die erste ist schon einkassiert von einem Richter. Ne?
Ja,
also,
genau darum.
Das
genau
kommt
darum.
Ja auch noch.
Hört auf, überhaupt dahin zu gucken. Also ich suche noch nach einem endgültigen Umgang damit. Mhm. Vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren war es ein bisschen einfacher, weil da kommt man einfach sagen, ist in 4 Jahren schon wieder vorbei und konnte einfach alles ignorieren im Wesentlichen. Habe ich dann ja auch irgendwann angefangen, dass ich gesagt habe, ist mir egal, geh mir weg damit, ich will das nicht mehr hören. Aber diesmal ist ja schon noch ein bisschen anders, weil der hat jetzt nichts mehr zu verlieren, der kann jetzt richtig aufreißen, aufdrehen und tut im Moment ja auch so. Ob es dann wirklich passiert, werden wir sehen müssen. Aber die erste Maßnahme, die ich gemacht habe, ist, ich habe da, wo ich, also auf Blue Sky, was mein soziales Medium für Politik ist, habe ich einfach Trump gemutet, weil ich mir gedacht habe, ich muss das nicht wissen, was ihr hier alle schreibt. Das ist, letztendlich ist das auch bloß Teil der Aufmerksamkeitsökonomie. Weißt du, irgendwie den 5. oder 10. schlauen Spruch zu schreiben, aus dem hervorgeht, dass Trump ein Problem ist, das nutzt nichts. Das nutzt mir nichts, sowas zu schreiben, und es nutzt mir noch weniger, sowas zu lesen, weil ich weiß das alles. Und die nächste Maßnahme, die ich machen werde, also zumindest plane ich das so zu tun, ist natürlich nicht immer so einfach, weil man muss trotzdem Artikel lesen dafür, ist, mich wirklich nur noch mit Dingen aus den USA zu beschäftigen, die tatsächlich konkrete Auswirkungen auf uns hier in Europa, in Deutschland oder auf mich haben und auf die vor allen Dingen ich persönlich irgendwie sinnvoll reagieren kann.
Mhm.
Sei es eine Wahlentscheidung treffen, eine Konsumentscheidung treffen, die Flucht vorbereiten, in den Untergrund gehen, was weiß ich. Aber irgendwas, worauf ich reagieren kann. Der, weißt du, ja, das ist, natürlich ist das schlimm, dass der hingeht und sagt, nö, ihr müsst jetzt alle verpfeifen, die, was war das, dieses Diversity, die irgendwie Diversity gut finden in den Behörden, die müsst ihr alle anschwärzen.
Unglaublich.
Ja, der ruft zur Denunziation. Es ist ganz, ganz furchtbar, aber ich kann nichts dagegen tun. So, und darum glaube ich wirklich auch, was du sagtest und Christian auch, das ist eine Strategie, die die versuchen uns mürbe zu machen. Klar. Und ich lasse mich nicht mürbe machen. Das den Gefallen tue ich denen nicht. Weil am Ende siehst du nämlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und kannst gar nichts mehr tun. Und das ist, was die halt haben wollen. So. Ja. Ist halt so ein bisschen wie hier, wahrscheinlich hat auch Masud Bumgard sowas schon mal irgendwie gesagt. Kannst du was dagegen unternehmen, dann unternimm was gegen dein Problem. Kannst du nichts dagegen unternehmen, warum hast du dann überhaupt ein Problem? Ihr müsst mir jetzt übrigens nicht in den Kommentaren vorwerfen, dass ich privilegiert bin. Das weiß ich. Und ihr seid selbst. Und wo wir gerade bei Trump sind, was eigentlich ein nicht unmittelbares Thema zu Trump ist, also der Johannes Kuhn, der ist Journalist im Hauptstadtstudio vom Deutschlandfunk, der hat ein Newsletter, auch haben ja viele, auch schon überlegt, ob ich ein Newsletter schreiben sollte, ich weiß noch nicht, was ich da reinschreiben soll. Na, jedenfalls hat er ein Newsletter.
Guter Hinweis darauf, dass du keinen schreiben solltest.
der hat aufgeschrieben, also er nennt es Spickzettel. Ja. Er hat aufgeschrieben, welche Motivationen diese US-amerikanischen Tech-Oligarchen haben oder haben könnten. Und das finde ich irgendwie ganz einerseits ganz interessant, weil ich mich damit noch nicht intensiv genug beschäftigt hatte, weil mir das halt auch auf den Geist geht, ständig über Zuckerberg zu lesen und dann auch noch diese, weißt du, ich halte das alles nicht mehr aus. Egal.
Aber jetzt ist ja auch noch Bill Gates, ne, der auch irgendwie umgeschwenkt
ist. Ja, Gates findet den jetzt auch total interessant. Ja. Das ist halt alles klar, es ist Opportunismus.
Ja.
So, also einerseits ist es ganz spannend, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Andererseits sind es auch alles Vorhersagen irgendwie. Weißt du? Mhm. Und die kannst du abprüfen, kannst in 2 Jahren gucken. Ne? Hat's geklappt, Mark? Hat's geklappt, Bill? Auf dem Spickzettel stehen dann unter anderem Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Elon Musk, Microsoft, OpenAI, Anduril, nie gehört. Anthropic, nie gehört. Palantir steht drauf. X, Tesla, Starlink und so weiter. Und zum Beispiel bei Alphabet sagt er, Alphabet wird von Trump wollen, dass die USA aus TikTok aussteigen, beziehungsweise TikTok aus den USA rausgeschmissen wird, weil Alphabet hat YouTube. Mhm. Ne? Außerdem hätten sie gerne eine Regulierung, die ihren technischen Vorsprung im autonomen Fahren nicht beeinträchtigt. Apple hätte gerne keine Eskalation im Handelskrieg mit China oder immerhin Ausnahmen fürs iPhone. Ne? Amazon. Wenig Regulierung, ausreichend Regulierungsaufträge für Blue Origin, das ist deren Space-Branche, also Weltraumfahrtbranche. Generelle Deregulierung der privaten Raumfahrt. Meta hätte auch gerne, dass TikTok aus dem US-Markt verschwindet. Internationale Unterstützung gegen Einfluss auf die örtliche Moderationspraxis durch Regierungen. Sprich, Donald bestraft die EU mal dafür, dass wir hier nicht machen können, was wir wollen. Mhm. Außerdem hätte Mark Zuckerberg gerne echte Freunde. Elon Musk hätte gerne mehr Starlink-Aufträge, vor allen Dingen geheimdienstlich. Hätte gerne Schutz vor Untersuchung seiner Firmen, Schutz vor Untersuchung seines eigenen Verhaltens, also vor allen Dingen durch die Börsenaufsicht SEC. Bei Elon Musk sind tatsächlich ist die längste Liste Einzelinteressen, die der Kollege da aufgeschrieben hat. Und dann gibt's halt auch noch von all diesen Firmen, also unter anderem dann eben diese Anduril, nochmal Tech. Militärprojekte. Hm. Ja, das waren jetzt einfach nur die Business-Sachen. Ja, es gibt auch noch Militärprojekte dazu. Jetzt könnte man sagen, dass Militärsachen vielleicht ja doch einem Land zugutekommen.
Ja, aber.
Aber alles andere, was da steht, die ganzen Business-Sachen, die da stehen, kriege ich nicht nachvollziehbar verargumentiert zum Nutzen der Verbraucher.
Ja, gut.
Aber finde ich schon mal ganz interessant. Also, ja, klar. Ja, gut. Klar kauft man sich Politik, damit man nicht auf die Verbraucher achten
muss. Eben. Und übrigens zum Thema Militär finde ich auch die Vorstellung gruselig, dass da Dinge in privater Hand liegen. Also das passiert das ja schon so. Eben, ja. Ich weiß, aber ich finde es ja auch jetzt schon gruselig.
Ja, ist schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Aber das ist halt Neoliberalismus. Ne?
Ja, ich weiß.
Staat schwächen, private Stärken und ja. Das Geld, was man eigentlich dadurch sparen würde, dass man Behörden verkleinert, wird dann einfach umgeleitet zu diesen privaten Anbietern, zu Beraterbuden und sowas.
Das, und der Staat spart letztendlich unterm Strich ja dann gar nichts, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Gegenteil.
Er leidet sogar darunter. Es gab mal, lang ist es her, ich hatte das auch schon mal irgendwann gesucht und nicht gefunden, ein Feature öffentlich-rechtlicher Sender, ich weiß nicht mehr welcher, da ging es genau darum, wie mit dem Aufstieg des Neoliberalismus hier in Deutschland, mit dem Aufstieg des Neoliberalismus seit den 1990er Jahren, die Beraterbuden, also McKinsey und sowas, gewachsen sind. Und zwar in dem Maße, wie die Behörden auch an Kompetenz verloren haben. Ich weiß nicht, wie es beim Militär aussieht, kann ich beurteilen, aber bei den Behörden ist es halt so, dass die teilweise wohl nicht in der Lage sind, überhaupt irgendwas zu regeln, ohne einen externen Dienstleister da reinzuholen. Mhm. Ob sie es nicht wollen oder nicht können, wer weiß. Also gibt es ja diese Geschichten, dass irgendwie Gesundheitsgesetze von der Industrie geschrieben worden sind und all sowas. Aber da bin ich jetzt auf sehr dünnem Eis und wer auch immer den Faktencheck macht, wird tief graben müssen, schätze ich mal. Noch ein Ding habe ich. Auch Trump auf eine Art, weil, also ich, im Grunde finde ich es einfach nur eine sehr schöne Idee. Ich kann auch nichts damit anfangen. Irgendwie ist diese Idee so die Fortsetzung von diesem, ein armer Mensch steht vor mir an der Supermarktkasse, hat nicht genug Geld dabei und dann kaufe ich ihm halt den, was auch immer er da noch kaufen will, bloß halt mit anderen Mitteln. Also die US-Regierung hat ein paar Gesundheitsbehörden, unter anderem der CDC, der Seuchenbehörde, der FDA, der Lebensmittelbehörde und dem National Institute of Health, die machen Forschungsförderung, einfach mal verboten, sich öffentlich zu äußern. Was wirklich problematisch ist, weil die CDC, also gerade die Seuchenbehörde, die sind, ne, die monitoren, wie bei uns das RKI, die monitoren halt Infektionsgeschehen, ja, einmal landesweit und dann aber natürlich auch weltweit und geben auch Informationen raus. Und wenn die CDC nicht mehr öffentlich kommunizieren darf, dann werden wir halt nicht erfahren, ob und wann H5N1, mhm, auf den Menschen übergesprungen ist.
Schön.
Das ist halt ein Riesen. Kommt mir das gerade da so vor wie Deutschland vor knapp 100 Jahren. Da war man auch der Meinung, Wissenschaft sei verjudet. Ja? Mhm. Und hat sich so Schwachsinn ausgedacht wie deutsche Physik. Mhm. Ist nicht so ganz aufgegangen, ansonsten würden wir heute deutsche Physik lernen. Jedenfalls, die Mela Eckenfels, auch so eine Netzpersönlichkeit, die ich noch nie kennengelernt habe, die ich seit gefühlt 20 Jahren sehe, die hat eine kleine Sammlung angefangen und schreibt zur Einleitung, als meine persönliche kleine Geste des Widerstands, die vor allem als Hilfe für Freunde und Bekannte in den USA gedacht ist, habe ich eine Liste mit Informationsquellen zur öffentlichen Gesundheit innerhalb und außerhalb der USA zusammengestellt, die hoffentlich dazu beitragen werden, diese Lücke zu schließen. Ist natürlich nur ein bescheidener Versuch, weil die von der CDC zur Verfügung gestellten Informationen selbst für uns, die wir außerhalb der USA leben, von unschätzbarem Wert sind. Mhm. Und also ich brauche diese Informationsquellen gerade akut gar nicht so. Ich suche auch keine Informationen und sowas, aber ich wollte halt nur mal auf diese Idee hingewiesen haben.
Ja, das eh.
Dass man kann was tun, selbst wenn man denkt, scheiße, ich vermute mal, dass Mela das Haus nicht verlassen musste, um das zu machen. Das heißt, selbst wenn man es nicht schafft, rauszugehen, um was zu tun, kann man immer noch sowas tun. Und ich finde halt, und darum auch das Bild mit dem Supermarkt, weil wenn die Welt auf der Makroebene nicht in Ordnung ist, kann man immer noch versuchen, die auf der Mikroebene in Ordnung zu bringen oder zumindest ein bisschen besser zu machen.
Das ist auch die Botschaft von Christian Fahrenbach übrigens dann in der Sonderfolge.
Ach, guck an.
Ja.
Und das ist halt auch das, was du machst, wenn du die 3,50 Euro an der Supermarktkasse irgendwie abdrückst, weil du hast sie und das arme Schwein vor dir hat es vielleicht nicht.
Voll.
Was da auch passt in diese Kategorie, ist auch ganz interessant. Michael Bloomberg, ehemaliger Bürgermeister von New York City, auch einer von diesen Milliardären, oder ist er nur Millionär?
Milliardär.
Der hat gesagt, okay, wenn die Vereinigten Staaten, was sie zumindest jetzt tun wollen, wenn die Vereinigten Staaten sich tatsächlich aus dem UN-Klimasekretariat zurückziehen, dann fehlt in diesem UN-Klimasekretariat Geld. Und er hat halt gesagt, dass seine Stiftung Bloomberg Philanthropies, das ist ein sehr schönes Thema, wo man sich mal rein googeln oder YouTuben kann. Philanthropen in den USA. Wirklich sehr spannend, weil das ist eigentlich ein Steuersparmodell. Also jeder, der sich Philanthrop nennt in den USA oder Philanthrop ist oder als Philanthrop gesehen wird, ist eigentlich jemand, der dem Staat extrem viel Einkommen vorenthält. Wie auch immer. Bloomberg Philanthropies will halt mit anderen Geldgebern dann, sagen sie, dafür sorgen, dass sie trotzdem eine Finanzierung fürs Klimasekretariat zustande kriegen. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Ja. Und ist auch so ein Ding, 3,50 im Supermarkt.
Ich glaube, das hat er auch gestartet schon während der ersten Trump-Präsidentschaft. Ich glaube schon.
So, und jetzt reicht's hier aber mit Trump, oder? Habe ich noch was? Nee, habe ich nicht.
Widerstand ist möglich. Das ist ja die Botschaft, die davon ausgehen muss.
Es ist ja nicht mal Widerstand, es ist ja nicht mal wirklich Widerstand, sondern es ist ja eigentlich, ist das eine Hygienemaßnahme.
Nee, das ist auch eine Form von Widerstand.
Ja, okay.
Finde ich. Also schon klar. Schauen wir nach Gaza. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, es gibt so ein Deal, Israel und Hamas, ne? Waffenruhe in Gaza und vermittelt durch die USA übrigens, wo ja auch dann Trump sich dafür gefeiert hat schon, wo ich auch so dachte, naja, ich weiß ja nicht, das ist egal. Und der Deal heißt Waffenruhe in Gaza, dafür Freilassung der Geiseln und aber auch Freilassung von PalästinenserInnen, die in israelischen Gefängnissen saßen. So, was ist seitdem passiert? Weil ne, vor einer Woche war es wirklich nicht absehbar, hält das Ding, funktioniert das nicht.
Findest du es jetzt absehbar?
Ja, es ist schon vieles passiert, was man einfach mal festhalten kann.
Okay, okay.
Trotzdem bleibt die Lage fragil, das ist keine Frage, aber tatsächlich gab es auch wieder Gewalt. Also Al Jazeera zum Beispiel hat berichtet, dass in Rafah mindestens 3 Menschen getötet worden sind. Aber alles in allem, ja, kann man festhalten. Es sind Menschen nach Gaza zurückgekehrt. Also da gibt es auch sehr bewegende und erschütternde Berichte. Menschen, die ihre Familienmitglieder oder auch Freunde im Krieg verloren haben, die jetzt zurückgekehrt sind, um nichts mehr von dem vorzufinden, was mal ihr Zuhause war. Also das muss wirklich in Schutt und Asche gebombt sein dort. Da habe ich mich dann auch gefragt, ich glaube bei der BBC oder so hatte ich einen Reporter gehört, der eben vor Ort war, mit Leuten gesprochen hat und die wirklich verzweifelt waren. Könnt ihr das vergeben? Also könnt ihr eine Aufarbeitung beginnen und trotzdem Frieden mit denen wollen, die das getan haben, also mit Israel so? Egal, ist nicht die Frage, die ich beantworten muss. Dann Geiseln wurden freigelassen. Vor 5 Tagen wurden die ersten 3 Geiseln von insgesamt mindestens 33, die freigelassen werden sollen, laut dem Deal, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Dann wurden tatsächlich mehrere palästinensische Gefangene freigelassen, darunter übrigens auch sehr viele Frauen. Und es ist auch wieder humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Wobei auch da, also gab es dann Bilder von den ersten Konvois, es ist wahnsinnig schwer, die kommen kaum durch so. Also es ist nicht nur, weil alles so zerbombt ist und die Straßen irgendwie mürbe sind, sondern weil die Leute dort ausgehungert sind und dann, bevor der Truck überhaupt angekommen ist, ist er schon hinten geplündert sozusagen.
Ja, ja, da habe ich Bilder gesehen. Ja.
Israel zieht auch tatsächlich seine eigenen Truppen aus Gaza immer mehr zurück. Also sieht das erstmal okay aus. So. 2 Probleme sehe ich am Horizont, eigentlich 3. Eins sieht man jetzt schon direkt, was die Woche passiert ist. Da war dann nämlich so ein Wiederaufflammen der Gewalt im Westjordanland. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Westjordanland so eine Art Ventil für diese rechtsradikalen Israelis ist. Wenn die Frust haben, dass in Gaza mal kurz Ruhe ist, dann schießt man halt auf Palästinenser im Westjordanland so ungefähr. Und das gab es jetzt quasi auch. Also diese, normalerweise ist das dann immer so paramilitärisch und das sind irgendwelche gewaltbereiten Siedler. Diese Woche war es aber tatsächlich ein richtiger Militäreinsatz in Jenin, wo mindestens 12 PalästinenserInnen getötet wurden und Hunderte flüchten und ihre Häuser verlassen mussten. Also irgendwie eine Verlagerung dahin und wie sich das entwickelt. Also das ist tatsächlich auch gestern noch relativ frisch, eine sich entwickelnde Lage. Der Guardian hat einen Live-Ticker.
Bleiben die Palästinenser denn friedlich oder greifen die weiter Israel an? Also hält die Waffenruhe?
In Gaza? Oder wie jetzt?
Insgesamt?
Insgesamt ja, im Moment ja.
Okay.
Aber ich finde, so dieser Blick nach Westjordanland, es zeigt halt total, wie fragil das ist. Also und wie gewaltbereit alle Seiten eigentlich sind. Deswegen die 2 zentralen Probleme, die ich sehe, sind einmal Benjamin Netanyahu und andererseits die Hamas. Netanyahu, der ja ansonsten keine Gelegenheit auslässt, anderen Antisemitismus vorzuwerfen. Ja, also wenn der Internationale Strafgerichtshof genug Beweise gesammelt hat, um den Haftbefehl zu erlassen, dann muss das natürlich antisemitisch sein, ja.
Ja, natürlich.
Aber wenn Elon Musk den Hintergruß zeigt, dann nimmt Netanyahu den in Schutz. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, ne? Was für Zeiten leben wir?
Unglaublich.
Haaretz hat dann außerdem geschrieben, dass Netanyahu, weil es gab dann ja die Frage, wer nimmt jetzt, übernimmt jetzt in Gaza die Herrschaft oder wer wird da jetzt das Land führen oder wie auch immer. Gibt es Wahlen vielleicht sogar irgendwann mal? Und die palästinensische Autonomiebehörde hat schon gesagt, wir machen das. Und die würden das gerne machen, auch mit Unterstützung der arabischen Staaten und mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das, was sich ansonsten der Rest der Welt, okay, vielleicht nicht mehr die USA, unter Biden schon, unter Trump nicht mehr, weil er sehr Best Friend mit Netanyahu ist. Was sich aber jetzt mal alle, die Frieden sehen wollen, vorstellen, wäre palästinensische Autonomiebehörde in Gaza. Ja. Netanyahu, hört man jetzt, will lieber die Hamas in Gaza an der Macht haben.
Ach, was?
Ja. Was nicht mehr sein eigener Außenminister Gideon Saar, der hat am Sonntag noch gesagt, eigentlich ist die Herrschaft der Hamas in Gaza eine Gefahr für Israel.
Ja, ja, natürlich. Also deswegen ist das Ganze doch erst jetzt wieder so eskaliert.
Ja, eigentlich war ja auch das Ziel dieses ganzen Einsatzes, die Hamas komplett auszuschalten.
Ja gut, das ist halt nur schwer möglich. Dann musst du halt wahrscheinlich die Hälfte aller Palästinenser ausschalten. Das kannst du ja nicht machen. Das
ja, aber ja die, also, das die, ist ja, die militärischen Hamas-Leute auszuschalten. Das war ja aber schon
die Ideologie, die kriegst du da ja nicht raus. Das dauert ja
das Generationen. Das meinte ich auch vorhin, weil was denken solche Leute, wenn die, wo ihr zu Hause war, nichts mehr ist, ne? Also
ja, selbst da, ich meine, guck nach Deutschland.
Ja, das auch, das stimmt.
Also uns scheint dermaßen die Sonne aus dem Arsch und trotzdem haben wir hier mindestens ein Viertel Antisemiten.
Ja, das außerdem. Naja, ja, und aber ist halt so krass. Also offenbar braucht Netanyahu die Hamas, um seine eigene Macht aufrechtzuerhalten. Und das zweite Problem ist natürlich die Hamas selbst. Also wenn sie denn in Gaza an der Macht bleibt, und leider sieht es danach auch gerade aus, die haben sich da wirklich gefeiert auch jetzt. Die haben die Süddeutsche hat geschrieben, in Gaza feiern die Hamas-Kämpfer ihren Sieg gegen Israel.
Ja klar.
Also,
denen ist doch scheißegal, ob das in Schutt und Asche gebombt worden ist. Ist denen vollkommen wurscht.
Ist denen egal,
Darum finde ich das auch absolut glaubwürdig, dass sie sich hinter Kindern, hinter Kranken, hinter Alten, hinter allen möglichen Zivilisten verstecken. Absolut glaubwürdig.
Absolut. Und diese beiden, also ich weiß nicht, wie da Frieden funktionieren soll, ehrlich gesagt. Von beiden Seiten.
Ja.
Also.
Und vielleicht ist es aber auch nicht unsere Sache.
Nee, ja. Vielleicht nicht, aber es war echt ein kurzer Moment. Also ich gebe es wieder zu, ich mit meiner Hoffnung immer denke so, ja, jetzt könnte, und dann, ne.
Und wir müssen gar nicht in die Levante ziehen, sondern können quasi vor unserer Haustür bleiben, denn am Sonntag, diesen Sonntag, 26. Januar, wählt Belarus, also wählt, das war in Anführungszeichen, Belarus.
Ja.
Und das ist alles dermaßen tragisch, dass ich dachte, ich mache einfach mal ein paar Witze drüber. Also. Nee, es ist eigentlich Realsatire. Es gibt nämlich tatsächlich Gegenkandidaten gegen Lukaschenko. 4 Stück. Entschuldigung, das IPG-Journal schreibt, 3 von denen machen sich gar nicht die Mühe, ihre Rolle als bloße Sparringspartner irgendwie zu verschleiern. Sie alle sind Vorsitzende von Lukaschenko wohlgesonnenen Systemparteien. Der eine heißt Sergei Sirankov und ist, Achtung, erster Sekretär der Kommunistischen Partei und gilt als radikaler Stalinist. Der tritt gegen Lukaschenko an, sagt aber, er will nicht gegen ihn, sondern gemeinsam mit ihm regieren. Antreten, Verzeihung. Dann gibt's Oleg Gajdukewitsch, liberaldemokratische Partei, antieuropäisch und exzentrisch, hat er genannt. Entschuldigung, das ist alles so absurd. Der hat jetzt schon gesagt, dass er Lukaschenko am Wahltag gerne gratulieren würde.
Mhm.
Dann gibt's noch Alexander Chischniak. Der ist Vorsitzender der Republikanischen Partei für Arbeit und Gerechtigkeit. Der findet, dass Lukaschenko die richtige Wahl wäre. Das ist halt so unglaublich. Und eine haben wir noch, eine Frau, Anna Kanapatskaya. Anna Kanapatskaya, ich zitiere es, war mehrere Jahre lang eine Exotin als moderat oppositionelle Abgeordnete im belarussischen Parlament und früher Mitglied der mittlerweile verbotenen oppositionellen liberal-konservativen Vereinigten Bürgerpartei. Heute hält sie sich an die Spielregeln. Dann gab es noch eine Umfrage, auch schön, eine Umfrage, also keine repräsentative und auch keine unabhängige, sondern halt eine Umfrage von irgendeiner Universität, aber halt staatsnah. 82,5% Zustimmung zu Lukaschenko. Alle anderen Kandidaten zusammen kommen auf 2,9%. Und was man in Belarus wohl machen kann, wahrscheinlich hast du das schon 100-mal erzählt und ich habe es nicht mitgekriegt, man kann gegen alle stimmen.
Ah, nee, das wusste ich auch nicht.
Man kann halt einfach none of the above ankreuzen und die kommen schon mal immerhin auf 7,9%.
Hm.
Ist ganz cool, oder? Also keiner von denen. Finde ich alles scheiße. Aber weiß der Geil, was das für eine Augenwischerei wieder ist am Ende. IPG schreibt, Es ist wahrscheinlich, dass Lukaschenko die von ihm selbst in Auftrag gegebenen Prognosen noch übertreffen möchte. Und da habe ich gedacht, das spricht ja, eigentlich könnte man da jetzt ein Trinkspiel rausmachen oder zumindest wetten. Wetten wie viel, ne? Mhm. Dann am Ende wirklich rauskommt und so. Und ich habe auch direkt bei meinem Buchmacher geguckt, weil da gibt es ja so alles Mögliche. Du kannst auch auf einen Bundestagswahlausgang wetten übrigens. Wer kriegt die meisten Sitze und so. Gibt's nichts. Gibt keine Belarus-Wahl. Dann selber irgendwie eine Design einzureichen, sowas kann man irgendwo auch machen, da hatte ich dann keinen Bock. Vor allen Dingen war ich sehr enttäuscht, weil ich zur Kenntnis nehmen musste, dass ich bei meinem alten Buchmacher aus Deutschland heraus keine Pferdewetten mehr vornehmen kann.
Hm.
Jetzt auch nicht gedacht, dass wir von Belarus auf Pferdewetten kommen.
Nee, das war jetzt so ein bisschen wie in der Simpsons-Folge, wo es in der einen Ecke anfängt und völlig anders endet.
Genau. So, also Augen auf, am Sonntag wählt Belarus, mal gucken, wohin Lukaschenko sich die Wahl fälscht und wie lange er dann wirklich noch regiert. Regiert er überhaupt noch oder regiert schon Russland?
Ich glaube, in Belarus regiert er schon noch, aber er ist sehr abhängig von Russland.
Okay.
Aber es ist, ich weiß auch nicht, inwiefern es einen großen Unterschied macht. Hier, wir schauen ins Inland und zwar habe ich die neue Doku von Jochen Dreyer, Julia Friedrichs und Steffi Unsleber gesehen.
Mhm.
Da war ja schon die letzte ziemlich cool. Das war diese Doku über die Superreichen.
Mhm.
ZDF-Doku auch diesmal. Und dieses Mal geht es um Renten. An der Stelle einfach eine absolute Guck-Empfehlung.
Das ist aber doch mein Thema.
Renten ist sonst dein Thema.
Du bist
Thema.
Auch noch viel zu jung, um.
Ja, und das ist genau der Punkt, warum alle, die so jung sind wie ich oder jünger, müssen noch viel mehr diese Doku gucken als du. Weil du könntest vielleicht noch mit einem blauen Auge davon kommen.
Also ich habe die gesehen, die Doku.
Ah ja.
Vor ein, zwei Wochen.
Ach so, ja.
Und die hat mir nichts Neues erzählt. Also es ist vielleicht tatsächlich was für die Jüngeren.
Die erzählt nichts Neues, das stimmt. Also es gibt dann auch irgendwo so eine Stelle, wo, ich weiß nicht mehr, einer der Wirtschaftsweisen, die da ja so eine zentrale Rolle auch spielen in der Doku, finde ich ganz schön gemacht, die ja versuchen, der Regierung und der Bundesrepublik zu sagen, Leute, ihr müsst was tun, ihr müsst eine Rentenreform machen, es geht jetzt so nicht weiter. Und keiner hört zu, keiner macht was und sie kriegen dann halt nur Beschimpfungen und Beleidigungen, wenn sie mal öffentlich was dazu sagen. Und da sagt einer von denen, ja, eigentlich wissen wir schon seit 40 Jahren, in welche Richtung. Das ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Eigentlich die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Thema Renten gab es vor 30 Jahren. Ja. Und seitdem ist klar, wohin die Reise geht. Und das ist ja auch, es ist ja auch wirklich klar. Aber
sagen wir mal so, also es ist klar, aber ich glaube, dass die Dramatik der Situation
Genau.
dramatisch unterschätzt.
Genau.
Die Dramatik wird dramatisch unterschätzt. Ja, ja.
Also man kann sagen, wir Jünger, und deswegen meine ich, du kommst vielleicht noch mit einem blauen Auge davon, kann ich mir vorstellen. Doch, kann ich mir vorstellen.
Du meinst, weil ich es nicht mehr so lange mache.
Nee, weil ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden sie es irgendwie schaffen, weiter ihren Kopf in den Sand zu stecken und irgendwas zurechtzumauscheln, damit es irgendwie zwar knirscht, aber geht.
Ja, naja, also gehen ist ja, das ist ja ein Zweikomponentenproblem. Also es ist einmal möchte ich natürlich die Kohle, die mir jetzt gesagt wird, die mir als Rentner zusteht, die möchte ich bekommen ab 67.
Genau.
Vorher möchte ich aber auch nicht zu viel Rentenversicherung bezahlen.
Gut, ja, das da wirst du schon noch auch doomed sein, eben. So wie wir. Also,
genau, genau.
Das aber irgendwann hast du dann Schluss und musst es nicht mehr zahlen, sondern bekommst. Und wir sind halt die Nächsten, also bei mir sind es noch 25 Jahre, einfach komplett doomed. Also da sind ja wirklich von, was hat er ausgerechnet, will jetzt nichts Falsches erzählen, aber irgendwann steht da so 50% Sozialversicherungsbeiträge und das ist ja nur der Anfang, was dann schon in den nächsten, weiß ich nicht, ab 2030 oder sowas kommen wird und es geht auch gar nicht anders, als dass das so kommt. Und was ich so krass finde, ist einfach, du hast letzte Woche von den PFAs gesprochen, von den polyfluorierten Alkylverbindungen, a.k.a. Ewigkeitschemikalien,
mhm.
wo die Politik ja auch einfach so nix macht. Nix. Mhm. Also es wird einfach wegignoriert, das Problem. Das ist einfach so, nö, lass mal.
Ja, so machen. Man darf nicht vergessen, so machen wir hier in Deutschland Politik. Seit mindestens 30 Jahren, wenn nicht noch länger, Politik.
Ja, krass,
wir
ne?
ignorieren einfach alles und bisher war es ja so, dass wir ziemlich viel Kohle auf der hohen Kante hatten und wenn das Problem zu schlimm geworden ist, dann haben wir einfach Kohle von der hohen Kante genommen und das Problem so lange mit Geld beworfen, bis es verschwunden ist und sei es einfach nur ins Ausland.
Ja, Und was ich so krass finde, also die Erkenntnis daraus, warum auch nichts passiert ist, eigentlich auch total klar. Natürlich sind die über 60-Jährigen die stärkste Wählergruppe hier in Deutschland. Deswegen kannst du dir auch mal die Wahlprogramme anschauen. Also das, da gibt es dann, bei der FDP gibt es die Aktienrente. Was,
ja, immerhin.
Immerhin. Ne? Aber die hätten wir auch schon vor 30 Jahren einführen müssen, um das Problem jetzt nicht zu haben. Also das Problem mit der Aktienrente, was ich sehe, ist, na klar hat Schweden, die das vor 30 Jahren tatsächlich eingeführt haben, sehen jetzt, dass sich diese Beiträge vervierfacht haben. Ja, weil so ist halt die Entwicklung am Aktienmarkt gewesen. Cool für Schweden.
Ach so, du meinst, das Kapital hat sich vervierfacht in diesem Rentenfonds.
In diesem Rentenfonds, den die angelegt haben. Und insofern können die das super alles decken, weil die haben natürlich demografisch genau das gleiche Problem wie wir. Wie viele andere Länder auch. Die haben halt was gemacht.
Zu Recht.
Ja. Und ich frage mich ja, wenn wir jetzt damit anfangen, brauchen wir ja aber schon in 5 bis 10 Jahren eigentlich das Vierfache dessen, was wir angelegt haben. Und das werden wir nicht kriegen. Dafür braucht es ja Zeit. Also ich weiß nicht, wie gut die Idee Aktienrente eigentlich dann jetzt gerade ist. Egal.
Ja, aber schau dir das politische Personal an. Das ist jemand wie Friedrich Merz. Dem ist jetzt schon, der ist irgendwo, habe ich gelesen, der wird geschätzt auf ein Vermögen von 5 Millionen Euro. Das heißt, dem kann jetzt schon egal sein, was passiert.
Ja.
In 10 Jahren. Also dem kann vollkommen egal sein, was passiert. Die sind alle alt. Da im Deutschen Bundestag, vielleicht jetzt nicht irgendwie so diese Einheizer, Einpeitscher wie Spahn, wie Lindemann und sowas. Aber letztendlich, also darum, wie soll ich sagen, der Habeck, der macht natürlich nicht alles richtig und alles toll. Die Grünen machen nicht alles richtig und alles toll. Aber diese Partei mit diesem Spitzenpersonal sind in meiner Wahrnehmung momentan die einzigen, die sich Gedanken darüber machen, was hier in 10 Jahren passiert.
Das stimmt.
Ja, die Kompetenz wäre da. Bei den anderen ist es halt so, also CDU, SPD, FDP, die wissen ganz genau, komm, ich gehe jetzt 4 Jahre in den Bundestag oder, also ich bleibe so lange ich kann im Bundestag, danach gehe ich irgendwo anders Kasse machen, mir ist alles egal.
Ja.
So.
Ist wirklich krass. Und also das Ding ist, das Verhältnis ist, dass es 3-mal so viele Wählerinnen und Wähler über 60 als Wählerinnen und Wähler unter 30 gibt.
Und dann die sehen alle nicht ein. Die sehen alle nicht ein, sich dran zu beteiligen. Die haben alle den Karren in den Dreck gefahren, alle zusammen.
Ja.
Und wollen sich aber nicht daran beteiligen, das Ding wieder rauszuziehen, sondern sagen halt, nee, wieso, das habe ich mir verdient. Ich habe jahrelang eingezahlt, jetzt will ich das auch rauskriegen.
Gibt ganz schön so ein Ehepaar in der Doku, die sind dann auf so einer MS irgendwas Kreuzfahrt Richtung Nordkap. Es ist ihre 13. Kreuzfahrt mit der so und so, also ganz, ganz stolz. Und ohne dass er gefragt wird danach, sagt der Typ dann, nee, ich habe kein schlechtes Gewissen.
Und überspezifisches Dementi oder haben sie gefragt und die Frage rausgeschnitten?
Also für mich sah es so aus, als sei er nicht gefragt worden.
Also hat er ein schlechtes Gewissen.
Und dann kommt nämlich so ein Schwenk nach Japan, wie es dort ist, wo die Leute teilweise 80, 90 sind und immer noch arbeiten, weil die ältere Generation sich verantwortlich für die jungen Leute fühlt.
Entschuldigung, ich muss so lachen. Ich kann mir das überhaupt noch nicht mal ansatzweise vorstellen für Deutschland.
Also, und dann machen sie so einen Schwenk zu so einer Familie. Vater, Mutter, 3 Kinder, beide arbeiten in der Pflege. Und die sagen ja, am Ende des Monats sind wir immer so plus minus null. Aber sparen können wir nicht.
Ja.
Und dann denke ich so, ich bin wirklich gespannt, ob dieser Typ, der vermutlich von sich aus gesagt hat, er hätte kein Geld, nicht vielleicht danach doch noch ein schlechtes Gewissen hat. Weil das sollte er haben. Also guckt euch diese Doku an. Die ist auch super gemacht, also ich finde die auch so filmisch total geil, weil die haben dann auch so zwischendrin, ja, also wenn Deutschland eine Kneipe wäre, dann würde es so und so laufen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam auch einfach, kann man wirklich gut gucken. Mit Oma und Opa am besten.
So, ich habe hier was ganz Feines, was auf eine Art auch eine gute Nachricht ist, noch mitgebracht. Sozusagen als mein letztes Thema, tolle Sachen aus Dubai findet man ja dieser Tage in jedem Bütchen. In meinem Bütchen gibt es Dubai-Schokolade. Habe ich auch gesagt, ich habe nie probiert. Was kostet die denn? Sagt er, 8 Euro. So ein kleines, so keine Ahnung, keine 100 Gramm. Sag ich, willst du mich verarschen? Glaubst du, was die woanders kostet? Bei mir ist die noch, egal. Es geht um was ganz anderes aus Dubai, nämlich um Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Das ist der Diktator von Dubai. Und der hat vor ungefähr 10 Jahren mal beschlossen gehabt, dass in Dubai die energieeffizientesten Lampen verkauft werden sollten, die es überhaupt nur gibt, hat sich mit Philips zusammengesetzt. Also nicht er persönlich, doch natürlich er persönlich. Also solche Diktatoren-Freaks machen ja alles immer nur persönlich. Hat sich also persönlich mit Philips zusammengesetzt. Und die haben Dubai-Lampen hergestellt. Das sind LED-Lampen. Die gibt es ausschließlich in Dubai. Die brauchen nur halb so viel Energie wie normale LED-Lampen und halten dreimal so lange wie LED-Lampen. Und können auch fünfmal so oft wie normale LED-Lampen geschaltet werden. Mhm. Also an, aus. Hm? Was im Übrigen der einzige Grund für mich wäre, jemals in dieses Proletenparadies zu fahren, um mir Dubai-Lampen zu kaufen. Für die Nerds, Dubai-Lampen haben eine Lichtausbeute von 200 Lumen pro Watt. Das ist ein Wirkungsgrad von über 50%.
Krass.
Alte Glühlampen, 5%.
Wow.
Der Rest war Wärme.
Ja, stimmt.
So, stellt sich raus, ich muss da gar nicht hinfahren, weil Dubai-Lampen gibt es auch hier bei uns. Hm. Die Dinger heißen Philips LED Classic A60, kosten nicht mehr Geld als die Nicht-Dubai-Lampen und wie gesagt, halten dreimal so lange wie herkömmliche LEDs, brauchen nur die Hälfte Strom und du kannst sie fünfmal so oft an- und ausschalten. Was bedeutet 500.000 Mal?
Nicht schlecht.
Ja, 50.000 Stunden Lebensdauer haben die Dinger.
Ja, krass. Ja,
herkömmliche LED-Lampen 15.000. Ja, krass. Ist das doch mal eine gute Nachricht, oder?
Ich finde direkt eine bestellt. Wahnsinn. Zukunft und Wissenschaft und Technik sind doch eigentlich toll.
Ja, was aber hart ist, diese Lampen, die sind in Dubai seit, was haben wir denn, 8 Jahren auf dem Markt. Mhm. Und aus irgendeinem Grund haben die außerhalb nicht verkauft. Ich weiß nicht warum, ob die... Wahrscheinlich kann man das auch rausfinden, ob die irgendwie schwerer herzustellen sind oder ob Philipp sich gedacht hat, wir sind doch nicht bescheuert, hier können wir das Doppelte nehmen oder so. Oder es tatsächlich auch Tourismusmarketing war, damit so Typen wie ich auch mal nach Dubai fahren, sich einen Bugatti mieten und sich dann die ganze Zeit filmen und so tun, als würden sie in Dubai leben und einen Bugatti besitzen.
Ja, cool. Schauen wir nochmal über den Tellerrand und zwar mit Shamjaf. Schauen wir diese Woche nach Syrien. Es geht diesmal nicht um die neue Regierung dort und wie sich das weiterentwickelt hat, sondern wir gucken auf die türkischen Drohnenangriffe in Syrien. Es gibt Tote dabei und hören wir doch mal, was Sham darüber zu berichten hat.
Ja, heutzutage ist der Eindruck entstanden, als würde in Syrien niemand mehr kämpfen. Das stimmt so nicht. Tatsächlich ist die Lage im Norden des Landes sehr angespannt und die spitzt sich auch weiter zu, nämlich auch am Tischrin-Staudamm. Dieser Staudamm, der liegt, wie gesagt, im Norden des Landes, circa 90 Kilometer entfernt von der Stadt Aleppo. Die kennen die meisten noch. Ist eine zentrale Quelle für Wasser und Strom in der Region. Und dort eskaliert der Konflikt zwischen kurdischen Kräften und von der Türkei unterstützten Milizen. Und das schon seit Anfang Dezember, aber vermehrt eben seit dem 8. Januar. Was ist da passiert? Seit dem Sturz von Assad haben die Kämpfe dort an Intensität zugenommen. Vor einiger Zeit, am 8. Januar, haben sich dort über 1000 kurdische Demonstrierende aus verschiedenen Gebieten Nordsyriens am Damm versammelt. Ihr Ziel, ein Ende der türkischen Luftangriffe, die nach ihren Angaben nicht nur militärische Ziele, sondern eben auch lebenswichtige Infrastruktur treffen und damit auch ZivilistInnen gefährden. Doch während dieses Protests blieben türkische Drohnen und Kampfflugzeuge in der Luft. Luftschläge trafen Gebiete in der Nähe der Demonstration. Laut Gesundheitsbehörden in Kobane sind seitdem zumindest 17 Menschen gestorben, 17 ZivilistInnen. Die Türkei hingegen wirft den kurdisch geführten syrisch-demokratischen Kräften, den SDF, vor, dass die ZivilistInnen eben als menschliche Schutzschilde einsetzen. Gleichzeitig intensivieren die Milizen, bekannt auch als die syrische Nationalarmee oder SNA, ihre Angriffe eben auf genau diese Gebiete, die von KurdInnen kontrolliert werden entlang der Grenze. Vor einigen Tagen ist ein Video veröffentlicht worden, das offenbar zeigt, wie eine türkische Drohne gezielt auf tanzende, unbewaffnete Demonstrierende am Tischrin-Staudamm feuert. Der kurdische Journalist, der das Video geteilt hat, Hoshang Hassan, hat kommentiert, diese Bilder belegen, die Türkei greift direkt Protestierende an, die ein Ende der Angriffe fordern. Ja, ich habe ja schon gesagt, seit Anfang Dezember geht das Ganze schon. Da haben sich die Luftangriffe eben auf strategisch wichtige Städte, Ziele, wie eben dieses Staudamm, aber auch eben Brücken gehäuft. AktivistInnen sprechen von einem gezielten Angriff auf zivile Infrastruktur. Und neben den Protestierenden geraten auch Rettungskräfte zunehmend ins Visier der Angriffe. Berichten zufolge wurden sogar Krankenwagen bombardiert. Die Kämpfe rund um den Staudamm forderten auch auf militärischer Seite hohe Verluste. Mindestens um die 365 Kämpfer der SNA und 81 SDF-Kämpfer sollen getötet worden sein. Unter den Opfern aber auch die kurdischen Journalisten Nazim Dashtan und Cihan Bilgin, die durch einen türkischen Drohnenangriff ums Leben kamen, während sie von der Front berichtet haben. Trotz der Gewalt lassen sich die Protestierenden nicht vertreiben. Man sieht immer wieder auch auf den sozialen Medien Videos von Männern und Frauen, die inmitten dieser Gefechte weiterhin dort protestieren, auf Kurdisch und Arabisch singen und schwören, den Damm zu verteidigen. Die lokalen Behörden und die SDF fordern die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Insbesondere fordern sie die Vereinten Nationen und die globale Koalition gegen den IS auf, einzugreifen. Sie warnen nämlich, wenn die Angriffe weitergehen, drohe eine humanitäre Katastrophe. Nicht nur durch die ganzen Toten und Verletzten, sondern eben auch durch die potenzielle Zerstörung der Wasserversorgung für Zehntausende von Menschen. Doch bisher bleibt die internationale Reaktion eher verhalten. Ob die Eskalation jetzt wirklich gestoppt werden kann, das bleibt ungewiss. Ich nehme an, dass das Ganze auch sehr viel mit den Friedensverhandlungen oder mit dem Prozess der Freilassung von Abdullah Öcalan in der Türkei zu tun hat, beziehungsweise dass sich das vielleicht ein bisschen bedingt. Ja, es bleibt spannend. Ich werde weiterhin dorthin gucken.
Kann man dann im Zweifel auch in Ihrem Newsletter nachlesen.
Finde ich immer ganz spannend, was die Türkei da in Nordsyrien unternimmt. Mhm. Weil so einen richtigen Unterschied zu dem, was Israel in Gaza unternimmt, ist da nicht zu erkennen, finde ich.
Ja.
Klar, sind auch Terroristen. No news, ne? Auch Terroristen, auch ein anderes Land. Also im Grunde das Gleiche wie das, was Russland in der Ukraine macht.
Ja, das schon.
But he's our motherfucker.
Es ist in der NATO. Kommen wir zur guten Nachricht. Es ist eine gute Nachricht aus dem Bereich der Energiewende. Sie kommt von der Denkfabrik Ember. Die berichtet, dass erstmals im Jahr 2024 erstmals mehr Strom aus Solarenergie als aus Kohle, und zwar EU-weit, produziert wurde. Für Deutschland kennen wir solche Zahlen schon. Das finden wir ja schon so ein bisschen normal. Aber in der Europäischen Union stammten im letzten Jahr 2024 fast die Hälfte der gesamten Elektrizität aus Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien. Und dem Bericht zufolge waren fast 3/4 des Stromes in der EU ohne den Ausstoß von Treibhausgasen erzeugt, weil nochmal 24% Kernenergie auch dazugekommen sind. Die fossilen Brennstoffe verlieren ihren Einfluss, sagen die Leute dort, und die Energieversorgung der EU wird immer unabhängiger davon. Finde ich eine wirklich coole Nachricht, weil man ja manchmal auch so dachte oder vielleicht auch das Gefühl hatte, naja, Deutschland macht schon wahnsinnig viel, aber was macht eigentlich Polen, Ungarn und so weiter? Aber tatsächlich ist der Erfolgszug der Erneuerbaren offenbar in der ganzen EU nicht aufzuhalten. Es gibt ein paar Länder, die sind noch weiter vorne als wir. Die haben dann vielleicht auch einfach mehr Solarenergie zum Beispiel, weil einfach mehr Sonne scheint als bei uns. Aber unterm Strich wird es halt auch einfach immer teurer mit der Kohle und mit dem Gas. Das heißt, auch hier regelt so ein Stück weit die Wirtschaft. Und
ja, wobei Trump ja gerne eingreifen würde, hat er jetzt auch angekündigt, dass das alles billiger werden muss. Weil damit würde man dann auch den Krieg gegen die Ukraine beenden.
Ja.
Wenn Öl sehr billig wird, geht Russland schlagartig pleite. Also, ja.
Mal gucken, inwieweit er darauf dann überhaupt Einfluss nehmen kann. Weil, das hatte Christian auch ganz schön erzählt in dem Gespräch, dass die Öl Firmen oder die Chefs der Ölfirmen in den USA natürlich nicht so geil finden. Also die haben kein Interesse daran, dass das Öl immer billiger wird. Im Gegenteil, die finden das eigentlich auf dem Preis, auf dem es jetzt gerade ist, ganz gut. Und da dürfte auch noch so ein kleiner, also das ist noch nicht geklärt, ob der das wirklich durchsetzen kann. Was tatsächlich aber angesichts von Donald Trump auch immer wieder jetzt betont wird, ist eben, dass die EU als Vorreiter im Bereich erneuerbare Energien umso wichtiger wird, falls die USA da wirklich einen Schritt zurückgehen sollten, was auch noch nicht gesagt ist. Also ich erinnere mich da an Christian Stöcker, der im Gespräch mit mir ganz schön dargelegt hat, wie selbst in Texas die Leute total begeistert von erneuerbaren Energien sind. Einfach weil es wirtschaftlich geil ist. So, ja. Also es bringt ihnen einfach was. Also insofern mal schauen, aber zusammen mit China könnte Europa diese Vorreiterrolle natürlich ganz gut ausführen und dann mal schauen, ob die USA sich nicht komplett verzocken, was die Wirtschaftspolitik in Bezug auf Energie angeht.
Ja, zumal China ja gerne die USA überflügeln würde und das wäre dann, also was die US-Regierung sich da vorstellt, tatsächlich wahr werden würde oder sie tatsächlich umgesetzt bekäme, würden die Chinesen wahrscheinlich sich totlachen, weil da überflügelst du sie dann ja ratzfatz.
Ja, ja, absolut.
Andererseits, was schert's die USA? Weil wenn das, was die Regierung davor hat, aufgehen sollte, was witzigerweise sogar der Economist bezweifelt, was ich echt erstaunlich finde. Ja. Aber falls das aufgehen sollte, brauchen die USA halt niemand anderen mehr. Das heißt, wir werden ein Wettrennen sehen zwischen China und den USA, die halt beide wollen, dass die Welt von ihnen abhängig ist, aber sie unabhängig von der Welt.
Mhm.
Und wir stehen dazwischen und haben Friedrich Merz, der wahrscheinlich auch dieses Problem durch Abschiebungen lösen wird.
Ja. Ach ja. Übrigens, wo du Economist gesagt hast, ich habe diese Woche ein neues Wirtschaftsmagazin entdeckt, das ich auch sofort abonniert habe, weil herausgegeben wird unter anderem von Adam Tooze und Moritz Höfgen und noch jemandem. Mhm. Surplus heißt es. Da schreiben dann auch so Leute wie Piketty und andere so europäische Ökonomen. Aber es ist eben ein linkes Wirtschaftsmagazin. Endlich, weißt du? Und da habe ich mich sehr gefreut. Mal gucken, die erste Ausgabe erscheint erst im Februar. Aber sie haben schon eine Online-Präsenz und es gibt Newsletter und es gibt erste Texte. Und fand ich bisher sehr vielversprechend und bin gespannt, was draus wird.
Mhm.
Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Dann kann sich jeder und jede ein eigenes Bild von machen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung und kommen zum wunderschönen Thema Busfahrer, denn das war das Thema des Limericks für diese Woche und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. In Berlin trat ein Touri aus Cannes ganz beherzt an den Busfahrer ran, sprach: »Pardon, fahren Sie Richtung Philharmonie?« Der erwiderte: »Quatsch mal nicht an!«
Und wir brauchen jetzt noch die Limericks aus den Kommentaren zur letzten Sendung. Was war denn dein Lieblingslimerick?
Ich nehme den von Regina, den muss ich allerdings ein bisschen nachbessern. Nur Hektik und Stress und Geschrei, der Alltag der Busfahrerei. Aber der Job macht auch Spaß, tritt man schnell auf Bremse und Gas, beginnt im Fahrgastraum die große Schunkelei, sind natürlich viel zu viele Silben. Das geht so nicht, Regina. Nur Hektik und Stress und Geschrei, der Alltag der Busfahrerei. Aber der Job macht auch Spaß, trittst du hart auf Bremse und Gas. Nee, passt auch nicht. Trittst du hart aufs Gas, trittst du das, naja, jedenfalls, shit, aber der Job macht auch Spaß, trittst hart du auf Bremse und Gas.
Der Job macht auch Spaß, dank Bremse und Gas.
Aus dem Fahrgastraum, du Schunkelei.
Ja.
Aber gut, ich sollte andere Leute nicht korrigieren. Das vielleicht
gar nicht Frauen, Holger.
Genau. Das ist Mansplaining. Wieso? Ist doch jetzt erlaubt, hab ich gehört. Also bei Zuckerberg, da darf man doch jetzt, war das nicht irgendwie so?
Mansplaining ist jetzt auch erlaubt.
Könnte ich mir vorstellen, dass sie.
Also, ist doch immer schon erlaubt gewesen.
Haben die nicht sogar Diskriminierung, was haben sie ausdrücklich, die Amis haben doch gerade ausdrücklich erlaubt, bei der Einstellung, Leute zu diskriminieren, ne?
Das
haben die das nicht gerade wieder erlaubt? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber
darüber habe ich weiß nur, dass du auf diesen Meta-Plattformen sagen darfst, dass Homosexualität krank ist.
Ja, das darf man da jetzt sagen.
Ich nehme den von Michael. Susanne ist Busfahrerin, hört, wenn Fahrgäste Stuss labern, hin. Deren Stumpfsinn ist groß, ach wäre ich doch bloß eine Fleischerei-Verkäuferin.
Werden denn so viele Fleischereien verkauft?
Ich bin nicht sicher, ob wir das Thema Renten schon mal als Limerick-Thema hatten.
Das werden wir ja sehen.
Ich habe ja doch eine Tabelle, wo ich das nachgucken kann. Hatten wir noch nicht. Deswegen würde ich das vorschlagen.
Na gut.
Ich weiß nicht, kann man darauf gut reimen? Ist ja auch wurscht, muss man ja nicht können.
Das ist nicht unser Problem.
Das muss ja auch nicht am Ende des Satzes stehen oder am Ende des Verses. Oder hast du eine bessere Idee?
Nein.
Dann nehmen wir Renten. Und kommen jetzt zum Börsenticker. Montag.
DAX-Rekordlauf setzt sich fort.
Dienstag.
Gehen sitzen, muss man auch mal hinkriegen. Ne? Zollhoffnungen stützen die Wall Street.
Mittwoch.
Stargate elektrisiert die Wall Street.
Donnerstag.
Trump hebt die Stimmung an der Wall Street.
Freitag.
Anleger hoffen auf den Januar-Effekt. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne bei ARD aktuell bedanken, die keine Kosten und Mühen gescheut haben, alle Anleger danach zu fragen, worauf sie hoffen. Dankeschön.
Sehr schön. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was hast du denn in den vergangenen Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren würdest oder auch ergänzen?
Also, ich habe ein paar Sachen zusammengetragen. Wir starten mal am Anfang der Sendung. Da hatte Holger ja erzählt von diesem Kalle Schwänzen und die Frage sozusagen im Zuge derer er davon erzählt hat, war ja, darf man einen alten Namen verwenden, wenn das irgendwie mit einem öffentlichen Interesse begründet werden kann? Und nach meinem durchaus auch begrenzten juristischen Verständnis passt aber dieser Fall von Kalle Schwänzen da jetzt nicht so gut. Zum einen, weil es sich um einen Spitznamen handelt und zum anderen aber, weil die Gerichte eben entschieden haben, dass es legitim ist, dass er die Nutzung dieses Namens zum Beispiel in den Medien untersagt, weil der ja eine extrem starke rassistische Konnotation hatte und dadurch eben damit auch eine Rufschädigung verbunden war. Ich habe dazu ein Urteil gegen die Taz verlinkt und genau, auch in seinem Wikipedia-Artikel wird da kurz drauf eingegangen. Dann hatte Holger ja erzählt von diesem Gemälde, auf dem der vermeintlich römische Gruß zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und zwar war das im 18. Jahrhundert. Das Bild heißt Der Schwur der Horatia und ist von Jacques-Louis David. Dann hatte Holger auch eher in so einem Nebensatz erwähnt, dass Trump Leute in Behörden zu so einer Art Denunziation von Diversity auffordert. Und da habe ich noch mal ein bisschen genauer reingeschaut, worum geht's da. Und zwar, gut, das eine ist, Trump hat eben diverse Diversity-Programme in Bundesbehörden einstellen lassen, Leute in den Zwangsurlaub geschickt und so weiter. Aber er hat auch das Ziel, private Unternehmen zu kontrollieren, die im Auftrag der US-Regierung irgendwie agieren. Und die Deutsche Welle schreibt dazu, Ziel von Trump ist dabei auch, private Unternehmen mit Aufträgen der US-Regierung davon abzubringen, Angehörige von Randgruppen einzustellen. Behörden werden laut einem entsprechenden Erlass aufgefordert, Privatfirmen zu identifizieren und gegen sie zivilrechtliche Ermittlungen einzuleiten. Also es geht nicht nur um die Behörden selber, sondern auch um Unternehmen, die beauftragt werden. Ja, das macht es natürlich nicht weniger fürchterlich. Dann habe ich leider durch die ja doch recht allgemeine Beschreibung von Holger nicht diese Doku finden können, in der Deutschlands Abhängigkeit von Beratern bzw. die Abhängigkeit der Bundesregierung dargelegt wird. Ich habe aber einen Beitrag von Funk gefunden, der das relativ knackig in knapp unter 20 Minuten erklärt und auch einen Artikel, den ich dazu für die Shownotes rausgesucht habe.
Cool, danke.
Dann, genau, auch nur eine Kleinigkeit über den Deal zur Waffenruhe zwischen Israel und den Hamas. Da hattest du ja gesagt, der wurde von den USA vermittelt. Das stimmt, aber eben auch von Ägypten und Katar. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und das Vermögen von Friedrich Merz wird sogar nicht nur auf 5 Millionen, sondern auf 12 Millionen Euro geschätzt. Er muss sich also keine Sorgen um seine Rente machen. Und als letztes auch nur eine Klitzekleinigkeit. Die dritte Person hinter dem Surplus-Magazin, von dem du so begeistert erzählt hast, ist Isabella Weber. Die ist Professorin für Volkswirtschaften.
Wunderbar. Ausgerechnet die Frau habe ich vergessen.
Deswegen dachte ich, ist es gut, den Namen hier nochmal zu nennen.
Sehr gut, danke dir. Es war der einzige, den ich vorher noch nie gehört hatte, aber ja, natürlich kein guter Grund eigentlich.
Jetzt ist es ja vollständig.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung gibt es ein großes Dankeschön an alle, die diese Sendung unterstützen. Besonderen Dank an alle, die das direkt auf unser Konto tun, denn da bleibt am meisten bei uns hängen. Aber auch vielen Dank an alle, die zum Beispiel ein Abo bei Apple haben oder bei Steady. Und falls ihr bei Steady bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende der Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Wing Commander Lord Fleschards Lieblingskoordinaten. 3 Grad 54 Minuten 15 Sekunden Nord. 73 Grad, 28 Minuten, 19 Sekunden, Ost.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Oliver Delpys Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Was kapern Piraten am liebsten? Essen.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Mana Mana, Dibi Dibi und so weiter. Ach nee, sind die Ultras. Mana Mana, du du bidubi. Mana Mana, du 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 du. Mana Mana, du du bidubi.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Der Dösewicht ist wieder genauso prächtig wie vor dem Jakobsweg. Scheiße.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Minus und Unterstrich.
Felix, der sich sehr über die Postkarte gefreut hat und uns dank jetzt Katrin und Holger singen lässt. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Tut mir leid, ich habe nicht zugehört, weil du nichts Spannendes gesagt hast. ADHS.
Ja, das kenne ich. Maike Arnsen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Mats aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Tobias Salin. Bitte die Betonung bei Salin, nicht auf das A legen, danke.
Also Tobias Salin, nicht Tobias Salin. Ah, herrlich, Jokes with Names. Ne? Tobias Salin. Peter Blachani.
Jan
Blachani. Peter Blachani.
Muss es denn nicht Blachani heißen?
Blachani.
Jan Blendek.
Björn Brunner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Everywhere I go leads me back to you. I'm still confused, but I miss you, I'm sorry.
Mariah Carey.
Die Katana grüßen Helena.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Den Mensch erkennst du an der Tat, nur wenig an dem Wort und nie daran, woher man einmal kam.
Christoph Henninger und Clemens Langhans nicht daran, wie man aussieht, was man glaubt und wen man liebt und auch dich selbst erkenne nicht daran.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschö.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist das Ziel.
Cristiano del Tauscho.
Lise grüßt ihre eigenen Katana und Helena unbekannterweise sowie alle anderen Fans des Spiels des Jahres 1995.
Ich bin auch Fan, ich oute mich jetzt hier. Ich
kenn das gar nicht.
Du kennst die Siedler von Katan nicht?
Ach, das, darum geht's. Ja, das kenn ich.
Ja.
Ach so, darum geht's. Sag das doch.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Melodie kostet extra.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet und so weiter.
überlegt, ob ich für Maya jetzt einen Pixelfed-Account anlegen muss, weil sie ist ja bisher nur auf Instagram. Naja.
Weiß ich nicht, man muss sich halt wirklich überlegen, will man Produkte
eben.
Ohne Not solche Produkte nutzen, weil ich habe das ja auch. Also ich habe auch auf Instagram recht viele Follower, irgendwie 6000 oder so. Und das ist natürlich was, wo man so denkt, möchte ich dieses Megafon gerne aus der Hand geben.
Aber du nutzt es ja gar nicht als Megafon, oder?
Nö, ich tue da schöne Bilder hin oder lustige Bilder oder sonst wie. Ja. Und vielleicht,
und
vielleicht
bei Maya
muss,
auch.
Und vielleicht muss man aber auch einfach nicht Bilder öffentlich herzeigen. Oder nicht solche Bilder, wie man auf Instagram so öffentlich herzeigt.
Ich finde, alle sollten Maya sehen. Die ist so schön und lieb.
Ja, aber kannst du halt auch irgendwie, wie gesagt, Pixelfett.
Ja,
kannst
genau.
Ja tatsächlich nehmen, weil von da aus ist es verlinkbar, von da aus ist es auch teilbar.
Ja.
Eben. Das ist eine ganz interessante Diskussion, die ich gerade mit mir selbst habe. Also inwieweit ich mich da wirklich rausziehe. Beziehungsweise was ich aufgebe, wenn ich die Produkte von Meta nicht mehr benutze. Und im Moment habe ich den Eindruck, als wäre das sehr, sehr wenig, was ich da aufgebe. Nur halt eine Gewohnheit, ne? Und ist natürlich schön, 6000 Leute zu haben. Also 6000 Leute, die theoretisch dein Publikum sind. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute das sehen, was ich da mache. Ja. Jedenfalls bin ich bei Pixelfett.
Cool. Ed Heugi?
Wo soll ich denn das wissen? Holgi@pixelfett.social.
Okay. Für Maya ist es wirklich kein Problem, aber für den Lila-Podcast zum Beispiel, die ganze feministische Community ist halt auf Instagram.
Ja, es ist halt eine Werbe, das ja, ist halt eine Werbeplattform. Ne?
Follower und ja. Das ist halt echt schwierig.
Zur Selbstvermarktung ist das natürlich absolut wichtig.
Ja.
Und genau das ist aber auch das riesige Problem.
Ja, voll.
Und ich habe noch keine Idee, wie man das lösen könnte. Nee.
Ich auch nicht.
Also vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, so pass mal auf, Leute, wir können das nicht. Ja? Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind Feministinnen.
Ja, und dann sagt
und auf der anderen Seite so einen Scheißladen hier und das funktioniert nicht. Hier findet ihr uns. Vielleicht kommen die mit.
Ja.
Aber ja? Ich habe ja, also meine Kategorie zur Beurteilung solcher technischen Hilfsmittel ist ja immer, würde Melanie aus der 9B das benutzen? Und das würde sie nicht. Darum ist WhatsApp auch so erfolgreich, weil Melanie aus der 9B benutzt das.
Aber Signal ist ja genauso einfach wie WhatsApp und es hat sich jetzt bei Klassenchats und sowas, wo ist ja der typische Einsatzort
Warum muss ich dann immer noch auf WhatsApp sein? Also wenn, weißt du, warum
weiß ich nicht,
gibt
warum
es immer noch hinreichend musst. Leute, doch, diverse Gruppenchats, aber warum gibt es noch hinreichend Leute, die da rumhängen? Wenn die anderen doch so erfolgreich und so einfach, das ist irgendwie, ich habe da noch keine abschließende, habe ich nicht.
Ich fand es bei Twitter total einfach. Da haben wir auch einfach gesagt dann, nö, Wochendämmerung ist jetzt nicht mehr auf Twitter.
Aber das ist ja auch was anderes. Also das ist
halt auch, die Community war halt auch vorher schon bei Mastodon, muss man halt auch sagen. So.
Das
und wenn die und da nicht gewesen wäre, wäre es schwerer gewesen.
Und ich weiß nicht gar, ist das so? Also ist das wirklich so? Also hilft dir, gut, Twitter ist nochmal was anderes, durch die Teilerei natürlich auch. Ja.
Na klar.
Aber zum Beispiel Instagram, hilft dir das, was
ja, klar.
bei den Hörerzahlen?
Ja.
Auf Instagram zu sein?
Ja, klar. Du bist ja auch, wie? Durch die Reels landest du einfach random auch in den Timelines von anderen.
Ach.
Ja.
Das heißt, ich könnte das tatsächlich auch noch dazu verwenden, Werbung für meinen Kram zu machen.
Na klar.
In der Hoffnung, bis zur Rente dann auch noch ein Einkommen zu haben.
Theoretisch. So, aber willst du das, ne? Das ist ja, wie gesagt, die neue
Weiß ich
Frage.
Nicht, wenn das mit relativ wenig Aufwand herzustellen ist, dann will ich das.
Naja, zweimal die Woche posten Minimum und viele Reels. Und am besten dein Gesicht reinhalten.
Leck mich. Nee, mach ich nicht. Geh kacken, Mark Zuckerberg.
Und das, was ich auch sehr witzig finde, sehr viele von euch folge vielen politischen Accounts auf Instagram, dann kam ja irgendwann mal so, wir schränken politische Sichtbarkeit ein. Also der Algorithmus hat das dann ja quasi benachteiligt, sodass es eben nicht mehr einfach so in den Timelines von anderen aufgetaucht ist. Und zum Beispiel die Vika Reich, Victoria Reichelt, heißt die, tatsächlich heißt Vika Reichelt auch, die schminkt sich jetzt immer und erzählt dabei politisches Zeug.
Das ist ja auch so ein Phänomen auf TikTok gewesen, ne?
Ja.
Die Chinesen haben das ja total viel gemacht.
Ja.
So Haushaltstipps, optische Haushaltstipps inhaltlich.
Genau.
Die Wahrheit.
Ja.
Was Egal. Ich ja gerne wüsste ist, wo waren wir?
Andreas Freund, Mariana Friedrich, irgendwie so.
Was? Nee.
Ja. Doch, oder? Also die Biber haben sich über Maya
Internet. Schrei deinen Scheiß ins Internet, hatte ich gesagt.
Ach so, ja dann. Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexander Glück.
der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Helena grüßt die Katana.
Nils grüßt die Katana und besonders die bisher unbekannte Helena.
Kathi grüßt Joni.
Ist auch lustig, weil Helena schreibt die Katana falsch.
Vielleicht schreibt sie auch nicht Katana falsch, sondern meint was anderes.
Das kann sein. Wolfgang grüßt Mila.
Ist ja irgendwie Wunsch- und Grußsendung, ne? Irgendwann fangen sie auch noch an, sich Sachen zu wünschen. Könnt ihr übrigens, ihr könnt euch was wünschen. Jeder und jede von euch dürft euch was wünschen.
Aber wie meine Therapeutin gesagt hat, man darf sich was wünschen, aber es muss nicht in Erfüllung gehen.
Ja, ja, klar. Ich weiß, eine Freundin von mir hat das mal gemacht, hat mal in so einer Radiosendung angerufen, so ein Hörertalk auch war so nett geplaudert mit dem Moderator und meinte dann, darf ich mir zum Schluss noch was wünschen? Und er so, ja, gerne. Und sie, danke, und legt auf. Das ist einer der besten Witze, den ich jemals in so einer Sendung gehört habe. Jetzt bin ich schon wieder da. Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
F und H.
Annika H.
Uludag Brudi vom Kumquat Heigendas. Hab's mal so hingeschrieben, wie die Amis das aussprechen.
Simon, hast du schon mal Uluda getrunken?
Mm-mm.
Mach das mal. Kauf dir mal eine Dose Uluda.
Und, okay.
Wenn du meinst, du hättest mal ein süßes Getränk zu dir genommen. Kauf das mal. Wow, das ist wirklich das Zuckrigste, an das ich mich so erinnern kann. Wobei, dieses Faxe Condi war auch schlimm.
Hä, ja, das war doch gar nicht so zuckrig.
Ich fand das furchtbar.
Da war aber auch nur Süßstoff drin. Naja gut, Süßstoff ist auch oft viel, viel zuckriger.
Ist auch Zucker, ist ja alles Zucker.
Ja, und vor allem, es gibt Süßstoffe, die sind 2000 Mal so süß wie Zucker. Wo waren wir?
Und machen mutmaßlich immer weiter Hunger, ne?
Wir schweifen immer weiter ab. Bei
das stimmt.
Wir vandalieren jetzt
Simon
selber
Hägler.
In Abspann.
Genau, Abspann vandalisieren. Jetzt in-house. Wir machen vertikale Integration hier im Abspann. Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hachtmann.
Habe gehört, AfD-Plakate erzeugen beim Brennen eine Flamme mit echt interessanter Farbe. Hat das zufällig jemand beobachtet und kann das bestätigen?
Ist im Übrigen eine Straftat,
Plakate
vandalisieren. Außer wenn du die CSU bist, die haben Plakate geklaut. Und zwar Plakate der Partei Die Partei vor ihrer Parteizentrale in München, müsste das ja dann gewesen sein.
Ja.
Und die Partei Die Partei hat Tracker an ihren Plakaten gehabt und haben dann gesehen, dass die CSU Plakate geklaut hat. Und ich vermute mal, dass das strafrechtlich kaum verfolgt werden wird. Ja, das haben sie an irgendeinem Typen angehängt, der da arbeitet und der hätte das eigenmächtig gemacht und so.
Das war der Bruder.
Der Bruder von der CSU war das.
Ja.
Die CSU sein Bruder, der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Ralf Herbst.
Hans Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und Dieblischmonzer.
Nils und Helke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Der Wolf Hurz.
Captain Blackadder ist outzig.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittentaler Graben, muss man wissen.
Der
Oberfrittenbach
ist ein typischer Emmentaler Graben.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ist er ein Kommunist? Alice Weidel nach Musks Hitlergruß völlig verwirrt.
Die Titanic hat geschrieben, also so ein Bild von Hitler, wie er den Gruß macht. Und darunter so, macht Hitler den Musk-Gruß?
Ja. Ein Riesenproblem übrigens, was ich da sehe, ist, dass wir uns jetzt tagelang mit diesem Elon Musk hat einen Hitlergruß gemacht aufhalten und diese Pro und Contra und das ist doch gar nicht so gemeint und Ausreden finden und so, statt, das finde ich auch ein Vorwurf an die Presse, fast in ihrer Gesamtheit, die nicht von Anfang an gesagt haben, das war ein Hitlergruß und wenn es kein Hitlergruß war, dann war es mindestens ein faschistischer Gruß und den hat Elon Musk gemacht,
Punkt,
und jetzt berichten wir wieder über was Richtiges.
Absolut.
Das ist nicht passiert, sondern das wird die ganze Zeit durchventiliert. Das finde ich äußerst problematisch.
Das ist halt das Stöckchen, ne? Also, weil es heißt ja immer, man soll nicht über jedes Stöckchen springen. Und ich finde.
Das machen sie gerade.
Das Stöckchen ist dann. War es ein Hitlergruß? Das ist das Stöckchen. Zu sagen, das war ein Hitlergruß, ist kein Stöckchen, weil das ist einfach nur das Berichten, was passiert ist. Oder zu sagen, es ist ein faschistischer Gruß. Aber ja, ja. Hm.
Das ist ein Anruf beim Historiker im Grunde. Seit wann gibt es den römischen Gruß? Aha, also kann es das schon mal nicht mehr gewesen sein. Ja, dann kann es ja nur noch der faschistische Gruß gewesen sein.
Ja.
Weil wenn er Herzchen verschenkt, sieht er anders aus.
Genau, und du musst aber diesen Anruf nicht mal groß senden, sondern dann schreibst du das halt einfach hin.
Nee, wenn ich Presse oder Medien sage, meine ich ja sowieso alles, was in irgendeiner Form irgendwo hingeschrieben oder gedruckt wird. Oder ich nutze ja kaum audiovisuelle Medien zur Information.
Echt?
Hm. Das macht mich irre. Das macht mich total irre. Das Tempo. in dem Berichterstattung stattfindet. Das Gelaber. Ja, ich brauche wirklich, also im Grunde, das wäre auch was. Im Grunde könnte ich Reaction-Videos über Presseberichterstattung im Fernsehen machen. Also das ist, ich finde das schwer erträglich.
Ich glaube, das für mich persönlich, viele Leute angucken.
Ich will da jetzt nicht raus ableiten, dass alle anderen das auch schwer erträglich finden sollten oder so, aber ich halte das wirklich nicht aus. Also da, wo ich Einordnung brauche, kriege ich keine. Und da, wo ich nur eine Handvoll Informationen brauche, also kurz den Sachverhalt erläutert kriegen will, kriege ich unglaublich viel Gelaber.
Mhm.
So, ich habe immer das Gefühl, insbesondere, also auch gerade in Dokumentationen und sowas, also ich habe immer das Gefühl, dass ich mit 20% oder dass ich 100% Zeit für 20% Informationsdichte annehme. Darum versuche ich das zu vermeiden.
Mhm.
Das Einzige, also audiovisuelle Podcasts höre ich mir halt an, oder gucke halt, wenn es eine Doku gibt, gucke ich das halt, indem ich wirklich die Hand auf dem Vorspulknopf habe.
Mhm.
Übrigens diese Rentendoku auch. Das war auch so viel Gelaber.
Fandst du?
Ja, Familie Schneidereit. Das ist mir doch egal. Da sitzen drei ÖkonomInnen. Im Grunde reicht es, wenn die drei ÖkonomInnen sagen, so hier, so und so und so sieht's aus, der und der muss das bezahlen und das ist eventuell die Lösung und die Politik sagt gar nichts. Diese Rentendoku hättest du in einer Viertelstunde abarbeiten können.
Ja, aber das ging ja, also ich fand es gerade gut, die filmischen Mittel, die genutzt haben, dann ja auch noch mit meinem Lieblingstatort-Kommissar, also wenn ich schon Tatort gucke, dann nur mit ihm. Das auch nochmal so ein bisschen spielerisch darzustellen, was bedeutet das dann alles, wie würde das aussehen in der Gesellschaft, also fand ich schon gut. Und diese Abstecher dann auch nach Japan, wie ist es da und was gibt es in anderen Ländern? Klar, es ist auch ein bisschen Zeitschinderei, da nochmal mit Schweden eine Skype-Schalte zu machen und so, aber naja, also ich bin da nicht so hart wie du im Urteil. Bei mir kommt das durchaus gut an. Aber gut, wir waren bei Hitler ist Kommunist.
Die Frage ist, wie kommt es bei Uroma an?
Genau, ja. Hat sie eine Uroma oder ist sie Uroma drum?
If you put your hand in the crack and you won't get it back. Und so weiter.
Andreas Jasper.
Tobias Johannes.
Annette K.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piratenkapern?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski.
Von der Kanzlei? Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Janette Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Nach der Ampel links.
Samuel Lipke.
Nach der Ampel links. Hey, jetzt habe ich's.
Mhm.
Das ging schnell. Also für meine geistigen Verhältnisse.
Ja.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Never mind.
Johannes Müller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Ja, dann mach mal, Freundchen. Freundchen. Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist. Wer ist hier? Wer?
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe ruft zur Teilnahme am Tag des herzhaften Lachens auf. Tag des herzhaften Lachens.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Ich habe ja mal eine was war das? Eine Lachtrainerin, Lachtherapeutin, irgendwie sowas interviewt. Das war bizarr. Steht zum Schluss, Lachtraining. Sag ich, ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Stehen sie dann da irgendwie sich gegenüber und machen die ganze Zeit ho, 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 ha, ha. Sagt sie, ja, genau, machen sie mal. Und ich so, was ist denn der Scheiß jetzt? Und so, ho, 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 ha, ha. Mach das mal 30 Sekunden lang, danach lachst du dich kaputt. Ich weiß nicht, was das ist, aber es funktioniert.
Ja, Lachen ist ansteckend.
Ja, aber doch nicht, wenn es fakes.
Es gab doch auch mal diesen Song, dieser lachende Vagabund auf Finnisch oder irgendwie so. Das ist die ganze Zeit einer, der lacht.
Ja, ja, aber der lachende Vagabund ist natürlich im Original von Fred Dachtelmann und auf Deutsch.
Ja,
da funktioniert es halt nicht.
Ja, aber auf Finnisch ist es durchaus sehr lustig. Das lief früher öfters im Radio und da kannst du auch nicht anders, als irgendwann zu lachen. Und das ist so, das ist eigentlich ein gekünsteltes Lachen zuerst. Und ich weiß da nicht, ob es dann irgendwann immer noch
ab. Schwierig, weil der Typ, der das macht, ich habe seinen Namen vergessen. Nee, fällt mir nicht ein. Der ist halt ein, wie nennt man das denn?
Schauspieler?
Komödiantischer Musiker oder wie man es nennt. Also er macht viele lustige Sachen mit Musik. Aber jetzt nicht so im deutschen Sinne Musikkabarett, ja? Also was ja eine Strafe ist, sondern im finnischen Sinne mit Spaß.
Mhm.
Oh, jetzt rasten alle aus. Musikkabarett ist doch keine Strafe. Doch, doch. Und zwar für alle.
Jean-Pierre Cousela, ist das der?
Jean-Pierre Cousela, genau so hieß er. Jean-Pierre Cousela. Was im Übrigen auch irgendwie, wenn man das Finnisch ausspricht, irgendeine Beleidigung ist. Oder so. Irgendwas. Es ist lange her und eventuell hast du es sogar bei mir im Radio gehört.
Nee, ich habe nicht Fritz gehört.
Ich hasse dich.
Tut mir leid, immer schon Radio 1. Bis sie dich rausgeschmissen haben.
Bis sie mich rausgeschmissen haben. Solidarität, so ja. Wichtig.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren.
Frau Rabe hatte ich mit dem Herzog Reißler, Rempel.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rotchbohns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Ich muss dabei immer an diese Videos denken von diesem amerikanischen Vater, der mit seinen beiden Teenager-Töchtern zum Mc's in Drive-In fährt und sonst was und immer nur so redet wie diese Pseudo- oder angebliche Jugendsprache. Skibidi, ja, Ruby Skibidi. In einem der Videos steigt eine der Töchter aus, weil sie es nicht erträgt. Wir brauchen ein Auto.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommesstein.
Pyramidenstein.
Thomas Stein.
Sabine Stein.
Stern.
Sag ich doch.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
And if you panic, panic first. 19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz dem.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hochgefreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Mothworth inzwischen nicht mehr motzen, sondern stillfrieren und leiden.
Ich möchte nicht durch mein Werk und so weiter.
Martin Unterlechner.
Hast du gemerkt, dass ich den Satz da abgebrochen habe, bevor er Sinn ergibt, ne?
Ja.
Jan van Finkenreue. Ich mache das jetzt immer so.
Robert Ferst.
Trump begnadigt. Walter Ulbricht, Verzeihung, Ross Ulbricht.
Audra Fischer.
Ross Ulbricht übrigens, Silk Road hat er gemacht, ne? Diesen Darknet-Trade-Webseite, Scheißdreck. Man darf da gar nicht drüber nachdenken, wen er alles begnadigt hat. Aber jetzt hat er eine treue Miliz von 1500 Mann unter Waffen.
Die dann bei der nächsten Amtseinführung des vielleicht nicht Donald Trump, je nachdem wie die Wahl ausgeht.
Kann man übrigens bei meinem Buchmacher darauf wetten. Kann man darauf wetten, bei meinem Buchmacher, wer nächster Präsident wird, kannst du auch so Sachen wenn Dwayne Johnson wird Präsident in den nächsten 10 Jahren und sowas, kannst du auch drauf wetten. Das ist ganz witzig.
Das finde ich.
Wenn man es will. Ich habe die letzte Wette, die ich gemacht habe, war, dass die Themse zufriert. Hat auch nicht funktioniert. Aktives und passives Wahlrecht erklärt am Beispiel der AfD. Alternative für Deppen ist aktives Wahlrecht. Alternative für Demagogen ist passives Wahlrecht. Bitteschön, gerne schön.
Tim Weber.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist eigentlich für Deppen.
Deppen wählen, Demagogen werden gewählt.
Ah, lassen Sie sich. Ah, jetzt, okay. Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Hägendas. Kumquat Hägendas. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es dunkel werden kann und streut man wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sebastian Zimmermann.
Wieso Sebastian?
Weiß ich auch nicht. Steht das da nicht?
Nee, da steht Stefan.
Krass, ne? Warum hat mein Gehirn daraus Sebastian gemacht?
Oh Gott, Holger.
Ich glaube, ich habe einen Schlag an.
Holger. Hör auf mit dem Scheiß.
Okay.
Mieto Balasz Kwask Wuczownie Storowi.
Als wäre hier ein Schlaganfall.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich lebe davon.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 24. Januar. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Produktion von Haus 1.